Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Danke für alles. Thomas Müller wählte versöhnliche Worte, als er am Freitag seinen Abschied von den Bayern bekannt gab. Rekordspieler der Bayern, Rekordtitelträger. Aber das Gesamtkunstwerk Müller ist viel größer. Er war und ist ein schlagfertiger Spaßvogel, ein scharfzüngiger Analytiker, und auf seine Art war und ist er ein außergewöhnlicher, vielleicht sogar ein einzigartiger Fußballer. Er hat im Profibereich nur für die Bayern gespielt und deshalb hat die deutsche Fußballfamilie allen Grund zu sagen: Danke, Thomas Müller. Das sind unsere Themen. Der Abschied, die Hoffnung lebt, Borussia Dortmund jagt die europäischen Plätze und das zweite Jahr kann so schwer sein in der Bundesliga. Das erlebt der FC Heidenheim gerade, aber der Aufsteiger oder der vorherige Aufsteiger von der Ostalb kämpft und gibt nicht auf. All das und viel mehr wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen vorstellen darf. Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, herzlich willkommen, war gestern für uns im Einsatz in Bremen, aber hat sich natürlich auch Gedanken über Thomas Müller gemacht und sagt, der Abschied von ihm ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Herzlich willkommen, Lothar. Ein herzliches Willkommen an Kai Tramann, Medienberater, war viele Jahre bei Bild, auch in der Chefredaktion dort. Und er meint, der Umgang mit Müller wird die Bayern noch lange verfolgen. Dann ein herzliches Willkommen an Holger Sandwald, der seit über 30 Jahren für Heidenheim im Einsatz ist. Früher, so nannte man das im Amateurbereich, als Abteilungsleiter und heute als Vorstandsvorsitzender. Herzlich willkommen. Und ein herzliches Willkommen auch an den Kollegen von Sky Sport News, an Torben Hoffmann, Ex-Profi, seit 2011 bei uns. Und er kümmert sich viel um die Bayern und findet, Thomas Müller muss gegen Inter Mailand in der Champions League in der Startelf stehen. Ein herzliches Willkommen. Herr Sandwald, ich darf es sagen, Sie sind, soweit ich informiert bin, auch Bayern-Mitglied seit vielen Jahren. Berührt Sie der Abschied von Thomas Müller oder der angekündigte Abschied emotional?
Ja, klar. Ich meine, das war immer so, wenn es so ein großes Spieler geht wie Thomas Müller, beim Lothar damals war es bei mir, dabei noch jünger, noch emotionaler, wenn ich das so sagen darf. Da habe ich wirklich ein, zwei Tage unter Schock und ich verstehe alle jungen
Leute. Wie war es damals genau bei Lothar? War das so ein Lieblingsspieler von Ihnen?
Ja, total. Also es gibt wahrscheinlich nicht so viele größere Lothar Matthäus-Fans wie ich zu der Zeit. Wirklich. Ich habe so viele Spiele von dir gesehen und bin überall hingereist mit dem FC Bayern, international und so fort. Das war für mich damals wie ein Schock. Ich glaube, du warst Spieler oder des Jahres damals sogar, da war ja noch
kurz zuvor,
Top-Zeit.
Ja.
Oder, ja. Und dann in der Saison der Wechsel nach Amerika. Das, ja, ich weiß es noch alles so sehr genau, weil es schon ganz lange her ist. Und deshalb, beim Thomas Müller ist er jetzt vergleichbar. Ne, unglaublicher Spieler, der für den FC Bayern steht wie kaum ein Zweiter. Obwohl es ja viele große Namen bei FC Bayern geht. Und das berührt einen auf jeden Fall. Wenngleich ich die Entscheidung trotzdem verstehen kann.
Das werden wir gleich noch besprechen, aber da muss ich natürlich einhaken. Lothar, wusstest du, dass Holger Sandwald ein so großer Fan von dir ist?
Ich habe schon davon gehört, ja. Ich habe Heidenheim begleiten dürfen auf ihren internationalen Weg, ein paar Spiele gesehen, haben sie eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Und so sind wir uns natürlich dann auch mal über den Weg gelaufen und dann hört man dann schon das eine oder andere, was man vielleicht bis dahin noch nicht wusste.
Wie ist es, wenn man irgendwann weiß, die Stunde des Abschieds rückt immer näher und ist dann auch irgendwann gekommen?
Ja, ich muss jetzt sagen, bei mir war es ein bisschen anders. Natürlich tut es weh, Thomas Müller dann nicht mehr beim FC Bayern, im FC Bayern-Trikot zu sehen in Zukunft. Nur noch die nächsten 2,5 Monate. Club-WM gibt es ja noch und dann ist das endgültig hier aus nach 25 Jahren. Ich habe vor 3-4 Monaten schon gesagt, dass man da klar und schnell eine Lösung finden muss, weil Thomas hat ja nicht mehr gespielt, wie man ihn kennt, von Anfang an. Der ist dann in den letzten Minuten reingekommen. Ich habe gesagt, das tut mir weh. Ein Spieler wie Thomas Müller, 2 Minuten vor Schluss bei 3:0 Führung gegen eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Da brauche ich als Thomas Müller nicht mehr rein. Und das hätte mir nicht gepasst. Dann hätte ich wahrscheinlich schon selbst das Gespräch gesucht. Was mache ich überhaupt noch hier? Ja? Thomas Müller, ich glaube auch, dass er am Dienstag gegen meinen anderen Ex-Verein Inter Mailand von Anfang an spielt, weil er ja noch in Form ist. Aber er hat halt das Pech, dass auf diesen Positionen andere junge Spieler noch besser sind. Ich denke vor allem an Musiala, ein Ausnahmetalent. Und das hat natürlich die Einsatzzeiten von Thomas verkürzt. Und ich glaube, es ist jetzt der richtige Weg. Ja, wie es kommuniziert worden ist, das war ganz sicher nicht unbedingt Bayern München-like, weil da werden wir später noch drauf kommen. Aber natürlich tut es weh, dass Thomas Müller aufhört. den Bayern-Fan und uns fehlt er natürlich auch, den Medien, weil er hat ja immer eine Geschichte rausgebracht. Aber trotz alledem, tolle Leistung, was er gezeigt hat und vor allem 25 Jahre bei einem Verein. Wo gibt's denn das noch?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Wo, Torben, glaubst du, du kümmerst dich um die Bayern im Grunde genommen täglich, wird Thomas Müller seinen Platz in der Bundesliga-Historie finden?
Ganz weit oben. Es wird ja immer im Zusammenhang mit den Bayern Franz Beckenbauer genannt, Gerd Müller, Lothar auch dann natürlich irgendwo in der Riege mit. Aber Thomas Müller würde ich da ganz oben ganz klar mit einsiedeln, weil er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Die Art und Weise, wie er gespielt hat, 743 Pflichtspiele für die Bayern gemacht. Das ist ein unglaublicher Wert, also unfassbar. Und diesen sportlichen Stellenwert mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, was wir schon angesprochen haben, medial dann auch für uns in der Mixzone, sich nach Niederlagen, nach Siegen analytisch dahinzustellen, immer ein Lächeln auf den Lippen, immer mal ein Spruch mit dabei, hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei den Bayern und wird sich da in der ganz oberen Riege auch mit einordnen.
Kai, was hat oder was macht Müller? Er spielt ja noch, möglicherweise auch am Dienstag, aber was hat ihn bis hierher so ungewöhnlich gemacht?
Dass er gefühlt alles anders macht als alle anderen. Also seine Bewegung, ich erinnere mich, ich war 2008 war ich hier in München für Bild als Reporter unterwegs und durfte damals das erste Bundesligaspiel, Einwechslung gegen den HSV im August, ich glaube 2008 war es. Dann sein erstes Champions-League-Tor, damals gegen Lissabon bei einem 7:1 im März 2009. Das alles damals hautnah mitverfolgen. Und Thomas Müller war einfach jemand, der gefühlt hatte man manchmal den Eindruck, die Beine wären falschrum eingehängt worden bei der Geburt. So, also er rannte durch den 16er und du hast gedacht, was macht der da für Bewegung? Aber es macht halt alles Sinn und es ist halt einfach nahezu genial. Und die Qualitäten, die er hat, gerade im 16er, gerade dann diese Unmöglichen zu vollstrecken, das hat ihn ausgemacht und ausgezeichnet. Und was dazu kommt und was, glaube ich, beim FC Bayern nächstes Jahr dann in der neuen Saison auch ein bisschen fehlen wird, ist so dieser unbedingte Siegeswille, dieser Kampfgeist, dieses bedingungslose Aufopfern für die Mannschaft, jedem Ball hinterherzulaufen und dort so vorwegzugehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der FC Bayern da nächstes Jahr manchmal denken wird, ein Jahr lang hätten wir ihn schon noch weiter bezahlen können.
Jetzt würde ich aber gerne noch mal einmal so ein bisschen erzählt bekommen, wie war das, als Holger Sandwald mit den Bayern auf Reisen war? Im Bayern-Trikot?
Ja, ich habe in Augsburg studiert, ne, Wirtschaftswissenschaften, und da war der Weg nach München nicht weit. Und deshalb bin ich auch Mitglied geworden, um den Tickets zu kommen. Bin dann mit, es gibt in Heidenheim die Red Stars, Heidenheim, ja, großer, langer, traditionsreicher Bayern-Fanclub. Da war ich mit dabei, war da sogar Mitglied und bin mit den Jungs unterwegs gewesen. Ich muss aber dazu sagen, weil ich aus Heidenheim ja bin und komme, Heidenheim liegt zwischen Stuttgart und München und ich war einer von den ganz wenigen, der auch immer VfB-Fan war. Also Bayern und VfB,
das konnten meine Kumpels
wenig verstehen. Ich hoffe, du bist es nicht enttäuscht, Lothar. Ja, ist ungewöhnlich, aber letztendlich schlägt das Herz für die Vereine aus der Region. Mittlerweile ist alles FC Heidenheim, logischerweise. Das haben wir selber entwickelt, aber das war schon für mich Riesenerlebnisse. Auch die WM 1990, ich habe jedes Spiel gesehen in Italien, live in den Stadien. Das war schon genial, was man als junger Mensch erleben durfte. War überall unterwegs und mit dabei, stimmt, ja.
Du bist der Weltmeister unserer Generation, Lothar. Ja, jeder hat noch deinen Dribbling im ersten Spiel mit Torabschluss vor Augen. Ja. Torben.
Thomas Müller Heidenheim. Ich glaube, da bahnt sich was an, oder?
Sehr gut.
Können wir uns nicht leisten.
Ja, also ich finde wirklich, dass man ihn gar nicht genug würdigen kann in jeder Hinsicht. Und auch, und ich glaube, das ist mir immer wichtig, und vor allem als Fußballer. Natürlich ist es für die Medienleute ein Geschenk gewesen, immer Thomas Müller zu interviewen. Das soll in Zukunft sein. Aber er ist eben auf dem Platz über viele Jahre ein absolut außergewöhnlicher Spieler für die Bayern gewesen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen. Wie sieht denn Mara Mones, die heute für uns Social Media betreut, das Netz, den Abschied von Thomas Müller?
Ja, für viele Fußballfans ist es ein Stich ins Herz. Wir haben auf Instagram gefragt, hätten die Bayern mit Müller verlängern sollen? 83% sagen ja, 17% sagen nein. Also das ist ein eindeutiges Ergebnis. Die Bayern ohne Thomas Müller eben kaum vorstellbar. So geht es vielen Fans, aber auch vielen Legenden. Das machen wir hier nochmal deutlich, ob Franck Ribéry, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Giovane Elba, auch Lothar hat sich geäußert, sehen wir hier alles in diesem Post. Also die ganze Sportwelt verneigt sich vor Thomas Müller. Jamal Musiala hat es in der Story gepostet. Du warst und wirst immer ein wichtiger Ratgeber für mich sein. Zeigt auch nochmal die Bedeutung von Thomas Müller abseits des Platzes, wie Julian Nagelsmann dann wieder sagen würde. Er kann eben mit den Rappern und auch mit den Jodlern. In den vergangenen Wochen und Monaten sind aber eben auch immer widersprüchliche Aussagen der Bayern-Bosse zur Causa Müller aufgekommen. Das haben auch die User auf Social Media nicht vergessen. Marco Gottschalk sagt, das war keine Entscheidung von beiden Parteien, sondern nur von euch. Thomas hätte selber entscheiden sollen, wann er aufhört. Katharina sagt, ihr hattet gesagt, wenn er noch ein Jahr bleiben möchte, seid ihr dabei. Ich bin extrem enttäuscht von meinem Verein. Warum kann Bayern so oft nicht mit Legenden umgehen?
Tja, 83%, Torben, sprechen sich dafür aus, unsere Userinnen und User, dass man mit ihm hätte verlängern sollen. Wie siehst du das?
Das ist eine Entscheidung, einmal emotional und einmal auch rational zu bewerten. Ich glaube, emotional kann ich auch die Fans und auch dieses ganz klare Voting absolut nachvollziehen, weil ich hätte auch mir möglicherweise gewünscht, dass er noch ein Jahr weitermachen kann und darf, so wie er es selber auch in seiner Abschiedsrede formuliert hat, dass er noch gerne ein Jahr weitergemacht hätte.
Das war eine klare Spitze, muss man sagen.
Klare Spitze, klar formuliert, klar auch entsprechend hinterlegt. Und rational kann ich es auf der anderen Seite auch nachvollziehen. Das, was Lothar vorhin ja auch gesagt hat, die wenigen Einsatzzeiten, nicht mehr diesen Impact für die Mannschaft zu haben, nicht mehr diese Häufigkeit zu haben. Aber, und das werden die Bayern möglicherweise auch erst in der kommenden Saison erfahren, wie wichtig Thomas Müller A auch für die Kabine ist, für das Innenleben einer Kabine, einer Mannschaft. Ich kann mich noch an die Corona-Zeiten erinnern, als wir im Stadion saßen. Du hast einfach nur Thomas Müller gehört. Ich meine, wir sehen ihn ja alle, wenn das Stadion voll ist, wie er gestikuliert. Aber eine Organisation auf dem Spielfeld, das ist immens wichtig. Und was er da gemacht hat, und da kam auch dieser Wert, das auch mal zu hören, wie ein Thomas Müller auf dem Platz agiert, wie er seinen Nebenleuten hilft, wie er sie besser macht. Das wird meines Erachtens relativ schwer, auch einen zweiten Thomas Müller, den wird es nicht geben, aber einen zweiten Spieler herauszukristallisieren, der diesen Wert und auch dies übernehmen wird, was Thomas Müller sehr, sehr wichtig für diesen Verein, für die Mannschaft gemacht hat.
Ich glaube auch so dieses Paket aus Erfahrung, Einsatzwille und hinzu kommt dann noch so diese Leaderqualität, insbesondere auch möglicherweise für jüngere Spieler, die mal aus dem Campus nachrücken eines Tages. Da fehlt einfach etwas, was beim FC Bayern, was du in der Form im ganzen Kader ansonsten nicht wiederfindest. Und ich glaube deshalb wirklich, dass das in der neuen Saison auch medial natürlich immer wieder ein Thema sein wird. Ne? Hätte Müller dem Spiel hier gut getan, würde Müller der Mannschaft hier gut tun. Und so wie Bayern das Ganze kommuniziert hat in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten ja eigentlich, seitdem Max Eberl im Januar gesagt hatte, der Thomas, der braucht sich keine Gedanken machen, das wird das kürzeste Gespräch von allen. Das war einfach sehr unprofessionell, es war eines FC Bayern nicht würdig und dieser Gesamtschaden, der dort entstanden ist, der wird die Bayern auch noch eine Zeit lang verfolgen, das glaube ich schon.
Ja, Max Eberl hat sich heute im Doppelpass geäußert und hat auch darauf angesprochen, gesagt, das war nicht so schlau von ihm. Also hat eingeräumt und auch verstanden, dass das sicherlich nicht ganz so geschickt war. Trotzdem wird die Frage auch bleiben, wie konnte es dazu kommen. Aber jetzt nochmal auf die inhaltliche Komponente. In Heidenheim denkt man ja auch in langen Linien. Ja. Sie sind seit über 30 Jahren dabei beispielsweise. Der Trainer ist jetzt, glaube ich, im 17. Jahr. Ist es dennoch so, dass Bayern auf dem Level irgendwann einfach gezwungen ist, auch eine harte, eine weniger emotionale, sondern eher rationale Entscheidung zu treffen?
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, jetzt nicht die Dimension Bayern und Thomas Müller, aber erst FC Heidenheim und Marc Schnatterer, das ist auch eine Vereinsikone, ne, der 13 Jahre für uns gespielt hat. Und es war damals auch ein ganz, ganz schwieriger Prozess, eine schwierige Entscheidung von uns zu sagen, Schnatti, du bekommst jetzt keinen neuen Vertrag mehr. Auch er hätte gerne weitergemacht.
Aber Sie haben es ihm von vornherein gesagt und nicht erst öffentlich den Eindruck erweckt.
Nein, ja gut, das mag jetzt unglücklich gewesen sein. Das hat auch der Max ja heute auch eingeräumt. Ja. Ja, das hätte er bestimmt auch gerne anders gemacht. Vielleicht war zu dem Zeitpunkt auch noch die Überzeugung eine andere, wie sie eben jetzt ist. Im Fußball entwickeln sich die Dinge mitunter sehr, sehr schnell. Was ich sagen wollte, ich kenne das und das ist auch der schwierigste Augenblick, so als Manager eines Vereins, dann zu verdiente Spieler, wo man genau weiß, du wärst nie so weit gekommen, wenn die nicht gewesen wären, wenn die nicht ihren Beitrag geleistet hätten, wenn nicht die wichtigen Tore, die wichtigen, sagen wir, Gespräche innerhalb der Mannschaft, die Führungsrolle, die sie innehaben. Und dann musst du irgendwann sagen, wenn du spürst, es reicht jetzt nicht mehr, dein Weg ist jetzt zu Ende. Das ist das, was ich am meisten hasse, aber ich weiß auch eins, sowohl der SC Heidenheim, das ist noch viel krasser wie bei München, aber Bayern München hat auch nicht unbegrenzt Mittel zur Verfügung. Und die müssen auch schauen, wir haben einen Riesendruck, das weiß ja jeder, die müssen Spiele gewinnen und produzieren. Und wenn dann Überzeugung da ist, dass wir dieses Geld, er spielt ja nicht umsonst von FC Bayern, das darf man ja nicht vergessen.
Was wäre eigentlich gewesen,
dann muss man das durchziehen, ne?
Ja, was wäre gewesen, wenn der Müller gesagt hätte, ich spiele für 1 Million, was dann für seine Kategorie sehr wenig wäre?
Das,
was
müssen, hätten die Bayern das müssen Sie Max Ebel fragen.
Aber das kann das kann ich nicht beantworten. Was glaubst du, Lothar? Was hätten die Bayern dann gemacht, wenn Müller gesagt hätte, oder zur Not, ich drehe noch ein Jahr? Aber
dann stimmt doch irgendwas nicht. Du musst klare Entscheidungen treffen. Ja. Und es darf nicht nur so ein sportliches sein oder nicht nur vom Wirtschaftlichen, sondern es ist ein Gesamtpaket. Und nochmal, Thomas Müller, und ich habe das wirklich vor 3-4 Monaten, so glaube ich, hier gesagt, dass ich an Thomas Müller seiner Seite einfach ein normales Gespräch mit dem FC Bayern führe, mit allen Beteiligten. CEO dabei, Uli Hoeneß dabei, Max Eberl dabei. Trainer braucht man dann gar nicht.
Einmal kurz eingehakt, ja? Lothar, das ist ein spannender Punkt. Also du bist der Meinung, Müller selber hätte durchaus auch die Initiative ergreifen sollen.
Ja, nach dem, was eben rübergekommen ist, hätte man ja auch sagen können, hey, lasst uns doch jetzt langsam zusammensetzen und nicht jede Woche den Medien die Möglichkeit geben, über dieses Thema zu berichten. Mhm. Das geht mir auf den Zeiger, das passt nicht rein. Die Konzentration auf die Spiele, für die Mannschaft, das sind ja alles Nebenwirkungen oder Nebenerscheinungen, die im Endeffekt auch oft auf den Verein generell zurückgehen.
Aber fürchtest du dich nicht als Müller dann in dem Moment davor, dass die sagen, nee, es reicht nicht mehr?
Ja, er sieht es doch selber, er ist doch super in den Legenden. Wir hören alles von ihm, der beobachtet alles, der riecht alles, der spürt
aber
alles.
Aber er hat sich noch ein Jahr zugetraut, Lothar.
Ja, ein Jahr zugetraut. Was will er? Ich würde an seiner Stelle Fußball spielen wollen. Und zwar nicht die letzten 5 Minuten, sondern von Anfang an. Mhm. Und wenn ich von Anfang an spiele, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich nur noch die letzten 5 Minuten eingewechselt werde oder gar nicht eingewechselt werde, dann habe ich doch keinen Spaß mehr. Und es ist doch nicht den Thomas sein Anspruch. Und deswegen muss man sagen, Thomas, alles, was hier gesprochen ist, alles, was wir aus den Social Media erfahren haben, stimmt ja, das ist ja die Wahrheit. Thomas Müller, eine der größten Ikonen, die der deutsche Fußball, nicht nur der FC Bayern, sondern der deutsche Fußball je hatte, was er für den deutschen Fußball gemacht hat. Aber für mich war die Zeit Thomas Müller rein sportlich, aufgrund dessen, was ich in den letzten 6-7 Monaten verfolgt habe, sie ist vorbei auf diesem hohen Niveau. Aber ich möchte nicht, dass er aufhört. Ich möchte ihn weiter auf dem Fußballplatz sehen. Und deswegen kann ich die Entscheidung, auch wenn sie hart war, auch für Uli Hoeneß, die Worte, die er irgendwann mal bei der Doku vorstellte.
Zu einem unglücklichen Zeitpunkt.
Auch das ein unglücklicher Zeitpunkt. Und das ist in den letzten Jahren häufiger beim FC Bayern passiert. Die falschen Aussagen zum jeweiligen Zeitpunkt. Wenn man sich zusammengesetzt hat, nach der Winterpause, gesagt, was machen wir, was habt ihr vor, FC Bayern, hätte Max die Aussage nicht gemacht, hätte Uli die Aussage nicht machen müssen und Thomas Müller hätte genau gewusst, wo er steht.
Uli hat ja den Stein ins Rollen gebracht, ne, mit seiner Aussage bei der Doku, das so konterkariert, was Max Eberl gesagt hat, wo ja dann alle erstmal hellhörig wurden und haben gesagt, oh, die Aussage von Uli Hoeneß, die ist relativ klar strukturiert, da wusste man eigentlich, wo die Reise dann möglicherweise auch hingeht. Und ich hätte mir auch gewünscht, habe ich heute auch bei uns heute Morgen schon gesagt, dass man eine Pressekonferenz gemacht hätte in der München Allianz Arena, am besten noch vor Mailand, was ja jetzt sowieso auch alles passiert ist, eine Pressekonferenz einberufen, hast genug Platz, genug Kamerateams, genug Leute können da sitzen, dann sitzt da ein Dresen, dann sitzt da ein Eberl, dann sitzt da ein Thomas Müller, so, und dann sitzt man da vorne und dann ist das ganz fair, offen, fein von der Platte, die Kuh vom Eis, Müller kann was dazu sagen, Dresen kann was dazu sagen, jeder kann seine Position vor allen kundtun, dann ist das fass zu, du hast Ruhe und dann ist es klar kommuniziert und es gibt kein Hin und Her und wer und warum. So hätte ich mir das tatsächlich gewünscht.
Ich hätte noch einen besseren Zeitpunkt gewusst, nämlich vor der Länderspielpause. Ja. Weil dann kommen die Länderspiele, dann wird darüber berichtet, es geht Zeit hin und es fliegt weg.
Aber vielleicht ist der Verein in sich nicht so einig, dass man dann so etwas macht. Also ist in Wahrheit die Causa Müller auch eine Causa Eberl / Hoeneß?
Ja, absolut. Ja, weil das waren ja die Aussagen von Max und von Uli, die im Endeffekt uns sehr viel Spielraum gegeben haben. Der eine sagt, ach, die einfachste Vertragsverhandlung, die der FC Bayern je gehabt hat. Und der andere sagt, besser aufzuhören und nicht immer nur. Und da bin ich ja ausnahmsweise, oder Uli ist ausnahmsweise meiner Meinung oder ich seiner Meinung. Wir sind ja auch nicht voll von einer Meinung. Ja, das ist einfach ein Thomas Müller, seinen Anspruch nicht genügen kann, nur immer als Ersatzspieler ins Spiel eingewechselt zu werden.
Und das, um das zu ergänzen, was ihr gerade sagt, das wäre natürlich der Idealzustand. Oder wenn man das so hinbekommt, ist perfekt. Aber es setzt halt voraus, dass der Spieler das genauso sieht. Und Thomas Müller sieht es halt anders. Er möchte halt noch spielen und möchte halt eben, entgegen der Entscheidung der Bayern eben weitermachen. Und dann ist es dann nicht so einfach, so einen Termin zu koordinieren, das so hinzubekommen. Weil wenn da keine Einigkeit ist, ne, dann spielen Emotionen eine große Rolle. Und jeder weiß, wie Bedeutung der Thomas für die Fans hat. Also man wünscht sich so, aber so einfach ist es nicht, das dann so aber hinzubekommen.
Ich glaube ja nicht, dass Thomas Müller den im Wege gestanden hätte, weil jetzt lebt der FC Bayern ja auch gerade in dieser Situation davon, dass der Mensch Thomas Müller auf eine Art und Weise agiert, wie sie im Fußball sehr untypisch ist. Er ist sehr empathisch, er ist sehr harmoniebedürftig, er ist sehr positiv und sehr zielorientiert. Würde Thomas Müller in der Form jetzt nicht so agieren, wie er es macht,
Dann hätten wir
beim FC Bayern gerade ein ganz, ganz anderes Thema. Der könnte es ja komplett explodieren lassen. Aber weil er jemand ist, der den Verein liebt, der die Werte des Vereins auch aktuell mehr lebt als der eigene Vorstand, schafft er es dort, dieses Foto dann auch zu ermöglichen, wo er steht. Und wenn wir uns das mal anschauen, ich glaube, da sind Max Eberl, Christoph Freund, Jan Dresen. Und er steht dort und umarmt die Jungs so nach dem Motto, hey, habt ihr Mist gebaut, aber ich verzeih euch. Wenn das ein anderer Spieler gewesen wäre, vielleicht in den 90ern jemand, natürlich kein Lothar Matthäus, sondern jemand so aus dem Bereich FC Hollywood damals, und würde sich da jetzt zur Wehr setzen, dann hätten wir medial ganz andere Themen. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst.
Nee, absolut. Thomas, das haben wir ja gerade gesagt, er ist intelligent, er denkt auch schon den Schritt davor, danach kommt und so weiter. Und deswegen ist der Thomas auch in dem Fall sehr, sehr souverän gewesen, große Klasse gezeigt, auch wenn er vielleicht gerne noch einen Vertrag gehabt hat. Aber er hat gemerkt, es geht nicht mehr, ich habe keine Möglichkeit mehr, also mache ich jetzt gute Laune zum bösen Spiel.
Aber trotzdem einmal die Frage, wäre die sportliche Qualität von Müller noch ausreichend gewesen, ein weiteres Jahr bei Bayern zu spielen? Denn es ist jetzt auch nicht so, dass er das Fußballspielen plötzlich verlernt hätte und auf mich wirkt er nach wie vor topfit.
Ich würde sagen, die körperliche Fitness ist vorhanden, aber trotzdem merkt man an, dass er doch in ein Alter kommt, wo er nicht mehr, sagen wir mal, die Leistung bringt, die Geschwindigkeit. Aber natürlich, er ist auf dem Platz ein Kapitän gewesen, ein Anführer. Er hat die Mannschaft organisiert, wenn er vor allem von Anfang an gespielt hat. Wenn du dann in der 80. Minute reinkommst, dann kannst du diese Dinge ja nicht, hast du diese Zeit nicht mehr. Und Fitness hätte ich hinzugetraut, aber ob er den FC Bayern in der fußballischen Qualität so weiterhelfen hätte können, wie er das in den letzten Jahren gemacht hat, da hätte ich meine Zweifel.
Tom, was bleibt jetzt hängen? Also, dass jetzt im Moment das Verhältnis Eberl-Müller nicht zum allerbesten steht, das kann man sich soweit denken und das hört man soweit auch, jedenfalls was die Müller-Seite anbelangt, kann ich nicht beurteilen, aber ist sicherlich ganz gut vorstellbar, dass das jetzt nicht so super harmonisch ist im Moment. Aber was wird auf Dauer das Verhältnis oder wie wird das Verhältnis Müller-Bayern sein? Schrägstrich, ist es dann in absehbarer Zeit vorstellbar, dass Müller zurückkehrt in andere Funktion?
Ja, aber nicht sofort. Also, ich glaube, es ist sehr wichtig, wir wissen ja auch um die Möglichkeiten, MLS möglicherweise noch mal was zu machen, rauszugehen aus der Bayernblase, Horizont erweitern, woanders noch mal Erfahrung zu sammeln.
Eventuell auch europäischer Markt?
Wird sicherlich auch den einen oder anderen geben, aber ich finde jetzt auch mit der WM, all das, was in Amerika jetzt auch die nächsten Jahre passiert, halte ich Thomas Müller da auch für einen guten Botschafter, dass er da sportlich noch mal, wir wollen ja alle noch weiter kicken sehen, dass er da vielleicht 2 Jahre noch mal mit wem auch immer da auf dem Platz steht und da seine Qualitäten und auch seine Führungsqualitäten noch mal weitergeben kann und dann aber nach einem gewissen Abstand wieder zurückzukommen, definitiv zum FC Bayern. Das wird auch meines Erachtens hundertprozentig passieren, dass er zurückkommt.
Glaubst du das auch?
Dass er eines Tages zurückkommt zum FC Bayern, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir Thomas Müller auch in so einer Rolle Leiter Lizenz oder Teamdirektor oder so im ersten Schritt vorstellen. Ich hoffe und ich glaube auch für ihn, dass er sich da ein bisschen Zeit lässt und da so ein bisschen den Verhaltensweisen eines Bastian Schweinsteiger, eines Philipp Lahm nachkommt und erstmal sagt, okay, beim FC Bayern gibt es immer wieder Unruhe. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind zwar offiziell nicht mehr diejenigen, die entscheiden, aber sie sind diejenigen, die sich immer wieder einmischen. Von daher lassen wir erstmal schauen, wenn die beiden älter werden und sich eines Tages wirklich aus dem Geschäft zurückziehen, dann wird da auch Platz frei für einen Philipp Lahm, für einen Bastian Schweinsteiger oder für einen Thomas Müller. Also von daher würde es ihm, glaube ich, sehr gut tun, nach seiner Zeit beim FC Bayern jetzt einmal sagen zu können, okay, ich mache eine Pause, gehe entweder in die Staaten und spiele da noch eine Runde oder gehe vielleicht zum DFB, um erstmal ein bisschen woanders reinzuschnuppern und sich nicht einfach einzureihen in diese Reihe Kahn, Salihamidzic. Jetzt wird Max Eberl gerade beschossen. Da wäre er dann möglicherweise der Nächste und das sollte er sich ersparen.
Sehe ich genauso. Bayern München ist ja dafür bekannt, war an der Stelle auch immer Vorbild für uns sogar, ehemalige Spieler in die Verantwortung zu bringen. Karl-Heinz Rummenigge ist ein ehemaliger Spieler. Uli Hoeneß ist ein Franz Beckenbauer, klar. All die Größen. Also da würde ich jede Wette eingehen, dass Thomas Müller irgendwann beim FC Bayern wieder auftauchen wird.
Wie war es bei dir, Lothar? Also es gab ja damals rund um dein Abschiedsspiel, glaube ich, so die ein oder andere Irritation. Wie lange hat es gedauert, um die auszuräumen? Du hast ja eben auch nochmal süffisant darauf hingewiesen, dass Hoeneß und du nicht immer, und das ist zurückhaltend formuliert, einer Meinung seid.
Ja, aber das mit dem Abschiedsspiel kam ja eigentlich erst in der Zeit, wo ich schon in Amerika war. Ja, ja. Also ich habe ja damals meinen Abschied im Endeffekt von Bayern München selbst bekannt gegeben. Ich bin mit der Bitte zu Franz Beckenbauer gegangen und zum Verein, dass ich dieses Angebot, das ich aus New York bekommen habe, gerne annehmen würde. Und ich hatte eben auch schon, sagen wir mal, zwischen Franz und mir ein Versprechen von Bayern München Seite, dass, wenn es mir dann irgendwann zu lang wird oder wenn ich nicht mehr die Überzeugung habe, am richtigen Ort zu sein, dass ich dann wechseln kann. Und ja, das habe ich mit Franz besprochen und da hat mir der FC Bayern auch keinen Stein im Weg gelegt. Dann kam aber nochmal so ein Champions-League-Spiel gegen Real Madrid, wo ein Jens Jeremis und ein Thomas Strunz verletzt bzw. gesperrt war. Und dann hat man diese Lösung gefunden, nochmal 2,5 Monate dran zu hängen, bis ähnlich wie bei Thomas Müller. Thomas Müller spielte Club-WM, ich habe nochmal gegen Real Madrid gespielt.
Das waren super Spiele damals.
Und bin dann eben nach New York gegangen, wo die Saison ja erst Ende März angefangen hat. Und die Spiele gegen Real Madrid waren am 10. März, 2 Tage später war ich im Flieger gesessen und dann kam es mit dem Abschiedsspiel eigentlich zum ersten Bruch zwischen mir und dem FC Bayern, weil da ist einiges nicht so gelaufen, wie es vereinbart war, meiner Meinung nach. Der FC Bayern sieht es wahrscheinlich anders. Und dann hat man sich natürlich, ähnlich wie Thomas, dann auch nicht einverstanden war, was da jetzt passiert ist. Und dann ist man ein bisschen auseinandergebrochen, aber irgendwann hat man wieder zusammengefunden. Dann kamen einige Sprüche von Uli gegen mich, gegen meine Person. Und es war nicht einfach, aber irgendwann muss man auch mal die Sache liegen lassen in der Vergangenheit und nach vorne gucken.
Hättest du dir irgendwann eine Funktion bei Bayern, zum Beispiel im Management, vorstellen können, wenn es das nicht gegeben hätte oder wenn Hoeneß andersrum formuliert das Go gegeben hätte? Hätte dich das gereizt?
Ja, absolut. Ich habe 12 Jahre für den FC Bayern gespielt, fühle mich hier in München wohl und eigentlich hatte ich mir schon als Spieler zum Ende meiner Karriere gedacht, Bayern München könnte auch über meine Fußballerkarriere hinaus irgendwann mal der Platz sein, wo ich mich beim FC Bayern wieder irgendwo in einer anderen Position sehen könnte.
Was wäre das gewesen, Manager?
Ja, vielleicht sogar Trainer. Ich habe Trainerstation gehabt, aber natürlich vielleicht da auch nicht die richtigen Schritte, die richtigen Entscheidungen getroffen. Ja, aber trotz alledem hätte ich mir schon das eine oder andere vorstellen können. Wichtig ist natürlich, am Fußball dabei zu bleiben. Und bei Bayern München gibt es ja ganz sicher viele Positionen, die ja auch besetzt werden müssten. Aber trotz alledem, glaube ich, war der Streit, den wir gehabt haben, nach meinem Abschiedsspiel zu lange, um dann eben noch mal irgendwie so einen beruflich gemeinsamen Weg zu gehen.
Blicken wir voraus. Musiala, Torben, wird verletzungsbedingt ausfallen. Was bedeutet das für den FC Bayern? Ist das überhaupt kompensierbar? Du hast ja gesagt, Müller muss jetzt statt seiner spielen.
Ja, zu kompensieren ist es nicht, weil Musiala einen Einfluss auf das Spiel der Bayern hat, dass er Gegner auf sich zieht, der Tore erzielt, der Tore vorbereitet, mit seinen Bewegungen, mit seinen Dribblings für Unruhe sorgt. Also er ist nicht zu ersetzen, 1:1. Aber jetzt, um kurz darauf nochmal zurückzukommen, Spiel Inter Mailand ist für mich unabdingbar, Thomas Müller in diese Startelf zu stellen. Ganz einfach aus diesem Grund, weil das emotional, und wir haben die Umfragen gehört, emotional die Leute so sehr mitnimmt.
Stimmt.
Und wenn der in der Startelf steht, wird es eine unfassbare Atmosphäre, Emotion. Richtig. Und läuft da auf und alleine dadurch, und er hat natürlich auch Erfahrung, bei Inter Mailand sind auch Spieler dabei, die bei Bayern gespielt haben, Jan Sommer oder Benji Pavard, die natürlich auch um Thomas Müllers Qualitäten wissen. Das kann schon Eindruck machen beim Gegner, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und deswegen Ersatz Musiala auf Strecke, nein, dafür sitzt Thomas zu häufig auch auf der Bank. Dazu noch die Abwehrprobleme, deswegen sehe ich dieses Finale de Horn, wo auch keiner so sehr für Leben wert wie Thomas Müller, das könnt ihr mir glauben oder das wisst ihr ja selber, ist es für mich unabdingbar, dann auch eben diese Emotionalität mitzunehmen.
Kurzer Sidestep, wie hätte der Verteidiger Torben Hoffmann Musiala behakt?
Ja, auf die Stäbe, da bin ich ehrlich. Also versucht irgendwo den Ball annähernd und so. Ansonsten ist der Junge natürlich auch sehr schwer zu verteidigen. Also da bin ich auch eher etwas hüpfsteifer unterwegs gewesen.
So, dann hören wir mal bei Mara nach. Wie sind die Reaktionen im Netz auf die bedauerliche Verletzung von Musiala?
Der Torwart hat es schon gut zusammengefasst. Erstmal schon mal Musiala hat sich bedankt für
Genesungswünsche, hat auch noch mal die Ziele hervorgehoben, die die Bayern ja haben und dass er da alles tun wird, um dabei zu helfen, diese zu erreichen. Also die Verletzungssorgen sind groß aktuell bei den Bayern. Gab es auch noch, ja, ein Humor-Kommentar. Thomas Tuchel hat noch eine alte Voodoo-Puppe im Einsatz. Anders kann ich es mir nicht erklären, vermutet ein User. Aber eben die große Frage, wer ersetzt jetzt Jamal Musiala? Und da sagt das Netz genau das Gleiche, was Torben gesagt hat. Also Zeit für Thomas zu zeigen, was noch in ihm steckt.
Das Netz sagt es, Lothar. Sagst du das auch? Dass Müller als Kapitän und auch auf der Musiala-Position dran.
Habe ich ja gerade gesagt, wenn Manuel Neuer die Binde auch, wenn er, ja. Wir wünschen auch, dass Manuel wieder spielt am Dienstag. Ja, weiß nicht, ob er keine Chance hat. Wahrscheinlich nicht, ja. Thomas Müller von Anfang an und für die Mannschaft auf dem Platz. Kapitänsbinde, ganz klar. Habe ich ja auch gesagt, für Kimmich alles Mögliche. Manuel Breuer braucht diese Sache nicht. Lasst die anderen in die Verantwortung. Und Thomas Müller, ja, genau das, was Torben unterstreiche ich. Mache einen Haken hin dran. Thomas Müller läuft an, führt die Mannschaft auf dem Platz und schießt nach 5 Minuten das 1. Solche Geschichten wird es wahrscheinlich geben, wenn er anfangen darf. Wenn er nicht anfangen darf, gibt es die Geschichte nicht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, gerade das passiert. Irgendwas Spezielles um Thomas Müller, wenn er am Dienstag anfängt.
Davon abgesehen, vom Dienstag, wie schwer wiegt die Verletzung von Musiala? Du bist ja einer der größten lebenden Musiala-Fans.
Ja, stimmt. Nicht nur ich, auch mein Sohn. Ja, so viele Musiala-Trikots, wie er zu Hause hat, die hatte ich mein ganzes Leben nicht von Günter Netzer. Nämlich, ich hatte kein einziges.
Damals war das auch mit den festen Rückennummern noch nicht etabliert.
Auf höchstem Niveau. Kann er den Unterschied machen. Und das hat er schon häufig gezeigt. Und natürlich hat er schon gewisse Verletzungen jetzt auch gehabt in den letzten 1,5 Jahren, immer wieder ausgefallen. Also man sieht, auch da muss er noch stärker werden, stabiler werden. Und der Ausfall ist ja nicht jetzt nur beim Spiel gegen Inter Mailand. Bayern München will weiterkommen. Mit Musiala vielleicht die Chance größer. In einem Spiel ist jeder Spieler ersetzbar, würde ich sagen. Auf ein ganzes Jahr hinweg nicht. Und Musiala, ja, deswegen hat man ja sich so viel Mühe gegeben und so viel Geld in die Hand genommen, dass man ihn verlängern konnte, weil es über die Jahre hinaus nicht nur qualitativ auf dem Platz ein wichtiger Faktor für Bayern München ist, sondern auch in der Vermarktung weltweit.
Ja, das Ganze ist passiert in Augsburg bei der, wenn man so möchte, Martin Groß, Generalprobe für das Spiel gegen Inter Mailand.
Im Mittelpunkt des Bayern-Sieges in Augsburg Jamal Musiala, der Augsburgs 1:0 durch den Griechen Giannoulis in der 30. Minute mit dem 1:1 noch vor der Pause beantwortet. Nach Zuspiel von Sané, Jamal Musiala gegen 5-6 Augsburger zum Ausgleich. 1:1 der Pausenstand, nach dem Wechsel dann aber Schreckmoment für die Bayern und für Musiala mit Muskelverletzung muss er das Feld verlassen. Runter muss auch Augsburgs Innenverteidiger Cesiger, der hier den Ball spielt, trotzdem gelb-rot von Jöllenbeck für Cesiger. Augsburg mit einem Mann weniger und unmittelbar nach der gelb-roten Karte das 1:2 durch Harry Kane in der 60. Minute. Danach die Bayern souverän, Augsburg mit kaum noch einer Möglichkeit in Unterzahl, stattdessen in der 90. plus 3. Leroy Sané, 50. Bundesligator, Endstand Bayern, Augsburg 3:1.
Gut, aber bei allem Respekt vor den Augsburgern, Inter ist ein anderes Kaliber, in der Champions League extrem stabil unterwegs. Erst 2 Gegentore, der amtierende italienische Meister. Wie sehen Sie die Chancen der Bayern?
Um ehrlich zu sein, fieber natürlich mit den Bayern mit, logischerweise vom deutschen Fußball, von den Bayern. Wir wünschen uns alle, dass die Bayern weiterkommen. Und natürlich hoffe ich aber auch, um ehrlich zu sein, dass Inter Mailand Bayern richtig fordern wird, weil danach kommt Dortmund, dann nochmal das Interspiel und dann spielt ja das nächste Heimspiel zu Hause bei uns Bayern München in Heidenheim. Also ich hoffe, dass sie alle Körner investieren müssen, um eine gewisse Müdigkeit zu haben.
Das wird unsere Chance. Was man alles denken muss, wenn man so ein Spiel sieht.
Wir müssen uns ja an die kleinsten Kleinigkeiten denken und deshalb, sie sollen hoffentlich Bayern weiter und sind ein bisschen müde gegen uns, da hätte ich nichts dagegen.
Ja, ich habe es schon gesagt, ich sehe es nicht so klar, dass die Bayern überhaupt das Finale erreichen werden. Dafür ist der Aderlass zu groß. Hinten in der Abwehr muss man natürlich auch mal sehen, wie er stellt. Mit Kim Dyer wahrscheinlich Leimer und möglicherweise Stani, der es jetzt ordentlich gemacht hat gegen Augsburg. Aber ich sehe den Aderlass im Kader und jetzt eben mit dem Ausfall von Musiala so groß an, dass gerade jetzt auch in der Arena knapper möglicher Sieg für die Bayern, aber in Mailand, glaube ich, wird es dann Endstation sein.
Glaubst du das auch?
Ich glaube, dass es eher ein ziemlicher Kampf, vielleicht auch ein ziemlicher Krampf wird. aber dass Bayern schon die Chance hat, da eine Runde weiterzukommen. Insbesondere jetzt auch durch diese Thomas-Müller-Thematik, insbesondere dadurch, dass da jetzt nochmal eine andere Emotion auch reinkommt und eine Mannschaft jetzt ohne Musiala das als Team auffangen kann. Und da sehe ich so für eine deutsche Mannschaft im internationalen Geschäft, für den FC Bayern insbesondere, sehe ich eine Riesenchance, Inter Mailand da zu schlagen in den beiden Spielen.
Mitch Kniat wartet auf uns, der wird uns gleich zugeschaltet, der Trainer von Arminia Bielefeld. Deshalb kurz und knapp, Lothar, deine beiden Ex-Clubs oder zwei deiner Ex-Clubs ganz, im direkten...
Ganz, ganz schwierig, ganz, direkten, ganz schwierig, ja.
Sagen wir mal,
ich freue mich für den anderen, ne? und der andere, ja, der zweite, der tut mir leid, dass er ausscheidet. Ja. Aber wir haben ja nicht nur Musiala zu ersetzen. Die Geschwindigkeit hin, die Upamecano und Alphonso Davies gezeigt haben, das ist ja auch mal ein Nachteil für den FC Bayern, weil hinten hat man dann eben keinen mehr, der diese tiefen Bälle vielleicht so ablaufen kann, wie gerade diese beiden. Ich würde sagen, das sind die beiden schnellsten Spieler in der Viererkette hinten und das sind natürlich schon Nachteile, aber ich weiß auch, wie dann der FC Bayern mal zusammenrückt, wenn gerade so wichtige Spieler ausfallen.
Gut, also das wird auf alle Fälle hochspannend und hochspannend wird auch gleich das Gespräch, hoffe ich jedenfalls, bin aber ziemlich sicher, mit Mitch Kniat, dem erfolgreichen Trainer von Arminia Bielefeld. Der hat am vergangenen Dienstag mit seiner Mannschaft Bayer Leverkusen geschlagen und war jetzt in der Liga auch erfolgreich. Und dann sprechen wir auch über den FC Heidenheim. Gleich bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über die große Pokalsensation des vergangenen Dienstags und wagen auch einen Ausblick nach vorne auf das deutsche Pokalfinale, das wir bei Sky natürlich live übertragen. Ich war am Dienstag auf der Alm in Bielefeld und ich muss sagen, das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Es hat eine Riesenwucht entwickelt und Arminia hat auch richtig gut Fußball gespielt. Und all das können wir besprechen mit dem Trainer, mit Mitch Kniat, den ich ganz herzlich begrüße. Schönen guten Abend. Der seinen Siegeswillen der Mannschaft eingeimpft hat, der gesagt hat, wenn ich gegen einen Zverev spielen würde im Tennis, dann würde ich das auch gewinnen wollen. Und das hat er auf seine Mannschaft übertragen, Mitch. Und Sie haben es geschafft, im Alltag anzukommen, haben in Aachen jetzt gewonnen. Wie wichtig war das, nach dem Pokalerfolg wieder den Link sozusagen ins Business dritte Liga zu bekommen?
Ja, das war natürlich extrem wichtig. Vor allem, man hat ja auch die Feierlichkeiten ein bisschen mitbekommen. Und dann setzt man sich natürlich auch selber unter Druck, will dann natürlich im Alltag auch wieder genauso performen, wie man es vorher gemacht hat. Und war für mich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, auch an die Leute, die nicht so nah dran sind, dass wir halt wirklich als Team funktionieren. Und dass wir den Fokus auf keinen Fall verlieren werden, weil der Fokus ist definitiv dritte Liga.
Lernen wir daraus, dass wenig Schlaf durchaus leistungsfördernd sein kann?
Absolut. Das wird das Motto sein für die nächsten 6 bis 7 Wochen, dass wir kaum noch schlafen, damit wir besser performen.
Und Sie haben ja, das sind wunderbare Bilder aus dem mittlerweile ziemlich bekannten Café Europa. Hat sich in der Mannschaft jeder daran erinnert, was dort passiert ist?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn da ein paar Lücken waren, dann haben die einfach in der Mannschaft gefragt, was zu dem Zeitpunkt passiert ist. Es gibt ja genügend Videos. Wir waren ja eng zusammen, vor allem auch mit den ganzen Fans. Also da war wirklich ganz Bielefeld auf den Beinen und wir haben auch wirklich gesagt, wir feiern das zusammen und kapseln uns da nicht irgendwie ab und sagen dann, okay, alles klar, wir machen das hier alleine, sondern wir wollten auch wirklich der Stadt und den Fans ein bisschen was zurückgeben.
Das heißt, Sie waren auch diesmal mit dabei, obwohl Sie das ja sonst eigentlich relativ streng trennen, was ich persönlich sehr professionell finde.
Ja, genau. Ich war kurz dabei, aber auch so dabei, dass ich wirklich ganz viel getrunken habe und bin dann ein bisschen meiner Linie treu geblieben und habe dann gesagt, okay, ein Spiel haben wir ja noch im Pokal und wenn das dann so erfolgreich ist wie das Spiel, dann sieht es dann, glaube ich, nochmal ein bisschen anders aus.
Ja, und Sie haben ja auch gesagt, ich trinke nur ein Getränk, das hat aber 6 Liter. Wie war es diesmal?
Ja, diesmal war es noch entspannter. Also ich habe wirklich nur ein, zwei Getränke zu mir genommen. Dann noch im Trainerteam haben wir einmal angestoßen, was ich, glaube ich, auch so gehört, aber da waren wirklich einige dabei, die haben auch ein, zwei Getränke mehr und ein, zwei Getränke auch mehr über den Durst getrunken.
Wie viele Glückwünsche haben Sie bekommen? Also welche Wucht hat dieser Finaleinzug?
Also wenn ich mal so Zahlen nenne, ich glaube, ich hatte 280 WhatsApp-Nachrichten kurz nach dem Spiel. Ja. Ich habe auch jede beantwortet, wirklich, glaube ich, 4-5 Stunden hat das gedauert. Aber ich habe da mal einen guten Tipp bekommen von einem vom Fußballlehrer, der hat mir gesagt, du musst den Leuten antworten, persönlich antworten, weil das bleibt einfach so und die Jungs kannten dich vorher schon Und ja, also wenn du da nicht antwortest, fällt es eben auf die Füße und ist auch absolut nicht meine Art. Also wir bleiben hier weiter bodenständig, haben wir uns auch überall ja, auf die Fahne geschrieben, dass das sowas nie passieren soll hier in Bielefeld. Und deswegen ja, hat es schon ein bisschen Zeit gekostet, aber die Zeit nimmt man sich natürlich auch gerne.
Ich stelle einmal eine Frage an Holger Sandwald. Wie war das bei Ihnen, als Sie aufgestiegen sind? Wie viele Glückwünsche gab es da?
Boah, es war, glaube ich, noch mehr, weil natürlich für uns ist ja war eine vergleichbare Sensation. Wir steigen zum ersten Mal in die Fußball-Bundesliga auf. 2 Jahre ist jetzt her, wird man nie vergessen. Hochdramatisch, ne? 2-0 hinten gelegen, das Spiel noch gedreht in der Nachspielzeit. Tim Kleindienst das entscheidende Tor gemacht in der 98. Minute. Da ist die ganze Region alles in den Kopf gestanden. Wenn ich gerade die Bilder sehe, das erinnert mich daran, da kriegt man Gänsehaut. Freue mich sehr für Bielefeld. Das ist eine unglaubliche Leistung. Kann man nur den Hut ziehen.
Ist ein schönes Märchen, ne?
Ja,
ein
schönes Märchen, ja. Kann man wirklich auch.
Zur Nachahmung empfohlen.
Ja, also wenn wir in der Bundesliga drinbleiben, dann ist DFB-Pokal nicht so wichtig für uns, aber.
Ja, aber nicht nur Leverkusen, das war ja eine Sensation, aber ich glaube, ein Zweitligist und 4 Bundesligisten auszuschalten. Ja. Chapeau, was ihr da geschaffen habt. Also wirklich alles Gute dann auch fürs Finale.
Ja, Lothar, wie schätzt du die Chancen von Arminia Bielefeld im Finale ein?
Ja, sie haben auf jeden Fall keinen Heimvorteil, obwohl 30.000, 35.000 Fans aus Bielefeld auch wahrscheinlich im Stadion sein werden, weil das ist ja Bielefeld das erste Mal im Pokalfinale. Das ist natürlich, der Verein gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Also von dieser Seite her natürlich eine große Überraschung, als Drittligist ins Finale reinzukommen. Das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Und sie werden natürlich versuchen, mit ihren Fans nochmal alles zu geben, um den 5. Bundesligisten in Serie in diesem DFB-Pokal zu besiegen. Also Chancen sind auf jeden Fall da. Aber sie sind natürlich, und es waren sie in den Runden zuvor auch, der Außenseiter.
Mitch, wir haben einen Lothar Matthäus-Fan hier in der Runde, also mehrere, aber einen, der sich eben noch mal ausdrücklich sozusagen geoutet hat, nämlich Holger Sandwald. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie noch Erinnerungen an den aktiven Spieler Lothar Matthäus?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Legenden vergisst man nicht. War auch zu meiner Zeit, wo ich noch Spieler war und klein war und noch dachte, dass ich Profi wäre, war es auf jeden Fall einer meiner Vorbilder. Und deswegen habe ich auch sofort ja, gefragt, wer die Gäste sind, und das ist natürlich eine Ehre, dass ich dann da zugeschaltet werde, dass ich mit so Leuten wie ihr, die da seid, ja, dann dazugehören darf. Deswegen danke nochmal für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Das war auch am Dienstag, also auf der Alm. Das hat bei mir auch nochmal so nachgewirkt, bei allem Respekt auch vor den Leverkusenern. Das war schon außergewöhnlich. Jetzt könnt ihr aber die Alm ja nicht abtransportieren, einpacken und mitnehmen nach Berlin. Wie groß sind dann dennoch in diesem ganz anderen Stadion die Möglichkeiten der Arminia, den VfB zu besiegen?
Ja, wir haben es ja jetzt schon am Tivoli gesehen, war auch 2,5 Stunden Fahrt gewesen. Ich glaube, nach Berlin ist noch mal eine Stunde mehr. Ja, die haben da 3.000, 3.500 hingepackt und haben wieder alles gegeben. Und dann ist es dasselbe mal 10. Und das wird dann auch schon eine Wucht haben. Und wir wissen natürlich, klar, dass da nicht die Alm ist. Aber wir müssen das trotzdem nutzen, dass wir so viele Leute haben. Weil wenn 35.000 für uns sind, dann sind es immer noch einige mehr, wie auf der Alm zugelassen sind. Deswegen müssen wir auch da unsere Fans ja als 12. Mann sehen.
Was macht die Arminia so stark? Denn es war ja gegen Leverkusen nicht nur irgendwie Glück, alles wegverteidigt und einen goldenen Konter gesetzt, sondern ihr habt ja fußballerisch teilweise mitgehalten. Der eine oder andere hat sogar gesagt, dominiert.
Ja, ich glaube, das ist nicht die Mannschaft, sondern der Verein Arminia, der gerade in den letzten 1,5 Jahren extrem zusammengerückt ist. Das haben wir uns auch am ersten Tag auf die Fahne geschrieben, Michael Mutzel und ich. Und da gehört nicht nur wir beide dazu, da gehört das Team zu, der Staff, Trainerteam drumherum. Christoph Wortmann, der auch immer dabei ist, das sind halt die Leute, die das auch wirklich leben. Wir machen auch, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen machen, dann ist die Geschäftsstelle mit dabei, dann kommt die Damenmannschaft mit dazu, wenn wir eine Weihnachtsfeier haben, wo wir sofort gesagt haben, okay, wir machen hier die Tür auf und verschließen sich und sagen, wir sind die Profis. Der Rest interessiert uns nicht, die Jugend trainiert mit uns teilweise im Kraftraum. So muss es sein, weil ich glaube, das ist das, was dem Verein vielleicht ein bisschen in den letzten Jahren gefehlt hat. Und wenn du natürlich dann am Boden liegst, ja, wenn du diese Sachen vermittelst und das auch lebst, dann hast du es auf jeden Fall einfacher, dann wieder aufzustehen.
Ist das, sind diese Pokalerfolge auch ein Schub für Ihre eigene Karriere? Anders formuliert, ist irgendwann das Ziel auch für Sie persönlich erste Bundesliga?
Ich habe das schon mal vor einigen Jahren gesagt, wo man dann aus der Oberliga den nächsten Schritt nach Fair gemacht hat. Für mich ist das nicht das Ziel. Ich glaube, das Ziel muss sein, dass man jeden Tag alles gibt, dass man immer wieder bei sich bleibt und vor allem, ja, dass man jeden Tag so angeht, dass man 100% gibt und dann mal gucken, was kommt. Und wenn man sich irgendwie, ja, Ziele kann man sich immer stecken. Man hat ja auch irgendwo immer die Frage, ja, was hast du für einen Karriereplan? Ich habe gar keinen Karriereplan. wenn ich gut bin, kommt alles von alleine und wenn du schlecht bist, dann musst du irgendwelche Leute haben, die dich pushen und da habe ich halt gar keine Lust drauf. Deswegen bin ich hier extrem glücklich. Wir haben hier einiges vor, habe ich auch bei meiner ersten Pressekonferenz gesagt. Wir werden hier bodenständig arbeiten und genauso gehen wir auch die Sache ran. Also ich glaube, jeder Einzelspieler, der von uns interviewt wird, sagt dasselbe oder sagt er nicht irgendwie, weil er das irgendwie vorgesagt bekommt, sondern weil wir das auch alle genauso fühlen.
Ja, abschließend, wir haben am Dienstag darüber gesprochen, da hatte sich Zverev noch nicht gemeldet und ein Match angeboten. Ist das in der Zwischenzeit passiert?
Nein, bis jetzt noch nicht. Er darf sich gerne melden, weil ich glaube, ich werde bis dahin ein faseres vortäuschen. Aber er darf sich gerne bei mir melden und ich würde das Angebot dann auf jeden Fall annehmen.
Mensch, Knieern, vielen herzlichen Dank und viel Erfolg mit der Arminia in den kommenden Wochen. Dankeschön.
Danke auch, alles Gute, schönen Abend noch, bis dann, ciao.
Danke, also macht einen sehr guten Eindruck, ne?
Ja, wie seine Mannschaft.
So ist es,
ja, weil genau. Es ist ja wirklich verdient, die Runde für Runde weitergekommen. Es war jetzt nie ein super glücklicher Sieg dabei, wo der Gegner sie dominiert hat. Und es waren vier Bundesligisten und nicht unbedingt die schlechtesten in der Bundesliga, tabellarisch. Ja, es war Freiburg. Es war Union Berlin und Werder Bremen, die ja gestern auch gezeigt haben, dass sie es können. Ja. Und zum Schluss kommt der amtierende Doublesieger, Bayer Leverkusen. Also Wahnsinn, in der ersten Runde Hannover 96. Ja. Also das ist schon dann auch verdient, dass sie das geschafft haben. Am 31. Mai, 24. Ne? Ganzen Endspiele, die jetzt genau. Auf mich zukommen.
Ein bisschen Endspiel.
Schon ein bisschen durcheinander, aber 31. war was anderes. Ja. Am 24. natürlich die Woche vorher da in Berlin dabei zu sein. Ich glaube, wenn einer solche Leistungen bringt, dann muss man das akzeptieren, auch wenn man zwei Klassen höher spielt.
Also ein Märchen von Arminia Bielefeld, fast ein Märchen, auch das, was der FC Heidenheim geschrieben hat und immer noch schreibt. Stefan Graf, aber im Moment geht es nicht ganz so leicht von der Hand wie in der Vorsaison.
Es gibt diese Spiele, da schaust du nachher aufs Ergebnis, hast verloren und weißt gar nicht so recht, warum.
Und der ist nicht drin! Riesenchance!
Wir haben eigentlich von Anfang fast bis zum Ende fast alles richtig gemacht.
Aber eben nur fast.
Nachspielzeit, 3 Minuten. Und jetzt bringt ihr! Ja! Und Tor!
Unfassbar bitter das Ergebnis, das tut weh, aber die Art und Weise, so machen wir weiter und dann holen wir noch Punkte.
Die Hoffnung haben sie noch lange nicht verloren.
Wie ist denn der Glaube an den Klassenerhalt?
Der ist auf jeden Fall da. Ich glaube, der ist trotz der Niederlage heute auch nochmal gewachsen, dass wir es schaffen können. Und das ist der Schlüssel dafür.
Der Schlüssel zum Erfolg im verflixten zweiten Jahr in der Bundesliga. Dass das schwierig werden könnte, war allen klar.
Ja, auf jeden Fall nicht einfacher wie das erste, weil wir natürlich sehr viele Leistungsträger gerade in der Offensive verloren haben, haben wir schon oft drüber gesprochen.
Platz 8 in der vergangenen Saison, dazu die Qualifikation für die Conference League. Segen und vielleicht kleiner Fluch zugleich.
Mit Sicherheit, aber wir wollen es uns auch gar nicht einreden und auch schon gar nicht jammern. Meine Frau hat zu mir letztens gesagt, ihr wolltet es so.
Und sie haben sie bekommen, die Dreifachbelastung, mit all den Konsequenzen für den Liga-Alltag.
Also wir packen uns an der eigenen Nase, suchen kein Alibi. Was definitiv der Fall ist, uns unterschätzt keiner mehr. Jeder kennt jetzt auch Heidenheim. Die meisten waren jetzt auch mindestens einmal in Heidenheim. Und jeder weiß, was unsere DNA, wie auch unsere Mentalität ist, Fußball zu spielen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, noch weniger für die nächsten Jahre, dass ein erster FC Heidenheim in der Bundesliga bleibt. Und das sollten wir den Fokus auch drauf belassen, so lange wie möglich alles dafür zu tun, um diesen Traum Bundesliga weiterzuleben. Ich glaube, nur weil wir das in den letzten Jahren immer wieder geschafft haben, an die Chance zu glauben und alles dafür zu tun, die nächste Stufe zu erreichen, haben wir es am Ende auch geschafft.
Noch haben sie alle Chancen, trotz dieser bitteren Niederlage gestern, sich diesen Traum zu erfüllen. Den Traum vom Klassenerhalt.
Ich finde, der Beitrag hat jetzt auch den Eindruck vermittelt, dass Heidenheim jetzt nicht sagt, naja gut, es ist irgendwie schön und wenn wir dann absteigen, dann ist es eben so. Sondern ihr wollt mit allen Mitteln diese Liga halten. Ist das richtig?
Ja klar, wir haben natürlich über Jahre, Jahrzehnte hinweg alles dafür getan, um in die Bundesliga zu kommen. Und jetzt haben wir das geschafft. Im ersten Jahr waren wir ja dann Absteiger Nummer 1 und dann werden wir am Schluss Achter, spielen sogar Conference League. sind europäisch vertreten, verlieren trotzdem Top-Leistungsträger, müssen das alles auffangen. Also das wären ja gar nicht wir, wenn wir jetzt sagen, okay, dann spielen wir halt wieder zweite Liga. Dass wir den Plan B haben, um auch in der zweiten Liga dann ja nicht durchgereicht zu werden, das ist halt, denke ich, klar. Aber unser ganzer Fokus, solange wir eine Chance haben, da liegt natürlich auf dem Klassenhalt. Das ist logisch. Also alleine, wie wir aufgestiegen sind, sagt ja alles über unseren Verein, über unsere eigene DNA aus. Ne? 2-0 sind wir hintergelegen im entscheidenden Spiel in Regensburg, letzten Spieltag, und drehen das nochmal, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und das...
Es wird in Hamburg übrigens umgekehrt jetzt als Motivationshilfe genommen. Der HSV war ja ein paar Minuten vermeintlich oben. Und an dieses Gefühl hat man, kleiner Exkurs, im Trainingslager auf Mallorca erinnert. So nach dem Motto, ja, das wollen wir jetzt richtig haben.
Dann gibt es jetzt eine Parallele zwischen uns. Weil an das appellieren wir natürlich auch jetzt in dieser schwierigen Saison, die mit der Doppelbelastung, mit dem Umbruch im Kader natürlich für uns große Herausforderungen bringt.
Waren das so die entscheidenden Dinge?
Ja, klar. Ich meine, Tim Klein, der spielt jetzt für Deutschland. Der spielt
und Sie haben es angekündigt.
Ja, man sieht ja, wie der Tim arbeitet, was er für ein Spieler ist, was er für Qualitäten hat. So einen zu ersetzen, Niki Beste, weil er gerade hier im Bild war. Aaron Dingchi, Lenny Meloni hat jetzt doch in der Winterpause uns verlassen. Das sind 4 Top-Stammspieler gewesen in unserem ersten Jahr. Das muss man erst mal schaffen, als Verein das aufzufangen. Aber was wir dann, muss ich sagen, alle für eine neue Erfahrung gemacht haben. Wir sind da in die Conference League gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, muss man ja sagen. Wir waren einmal Achter, nämlich als der Schiedsrichter die Saison abgepfiffen hat. Einmal. Und dann war es ja auch nur deshalb möglich, also mit 42 Punkten. Ja. Wir haben ja davor die ganze Zeit um den Klassenerhalt gespielt und haben das dann kurz vor Schluss geschafft. Dann war die Konstellation im letzten Spieltag nahezu unmöglich, um Achter zu werden. Aber es ist passiert. Und wir haben weder einen Kader dafür aufgestellt, noch haben wir alle die Erfahrung gehabt, was es bedeutet, international zu spielen. Donnerstag, Sonntag. Das ist was völlig Neues.
Aber schön ist es auch.
Es ist fantastisch gewesen. Wir haben uns riesig darauf gefreut. Ich glaube, dass wir den deutschen Fußball gut vertreten haben. Wir haben uns gegen Chelsea London super verkauft. Wir haben gegen Kopenhagen uns gut verkauft. Wir können jetzt alle Spiele nahezu aufzählen. 1-2 Mal vielleicht nicht ganz so gut, aber der Rest war wirklich top. Wir sind bis in die Qualifikation ums Achtelfinale gekommen, haben, glaube ich, den deutschen Fußball und die Bundesliga wirklich sehr gut vertreten. Aber dass das natürlich was ganz anderes ist, wenn man sich Woche für Woche auf das nächste Bundesligaspiel vorbereiten kann, das ist auch klar. Das muss man erst lernen. Wir haben es uns vorher im Vorgespräch auch kurz darüber unterhalten. Ne? Der FC Bayern ist das gewohnt. Die haben so einen Kader da dafür. Die machen das seit Jahrzehnten. Aber wenn du keine Erfahrungswerte hast, was mir wirklich total neue Erfahrung war, dass man einfach gar nicht in der Intensität trainieren kann, dass der Frank die Dinge unseren Spielern erstmal, die neu kommen, von unteren Klassen kommen.
Es kamen ja neue.
Mussten wir ja auch. Und das haben wir auch immer geschafft. Aber das geht ja auch über Trainingsarbeit zu vermitteln. Du musst hier in erster Linie mal gegen Ball arbeiten. Du musst ganz konsequent verteidigen. Dann können wir unsere spielerischen Qualitäten einbringen. Das sind also Dinge, die man in der Conference League Saison, Europapokal, gar nicht so einstudieren, arbeiten kann, weil dann kommt schon das nächste Spiel. Also nur ein Beispiel, wir spielen jetzt nächstes Wochenende in Frankfurt. In der Vorrunde war das noch so, da ist am Donnerstag kommt Chelsea nach Heidenheim, Chelsea. Und wir haben uns hervorragend verkauft und dann kam Frankfurt. Was war dann das Highlight der Woche?
Chelsea.
Klar. Aber obwohl Frankfurt gegen die Eintracht spielen zu dürfen, für den ersten FC Heidenheim, immer was völlig Außergewöhnliches ist, gegen die Eintracht, gegen die große Eintracht. Jetzt ist es wieder so, wir freuen uns jetzt schon, aber jetzt muss die Eintracht erstmal gegen Tottenham bestehen am Donnerstag. Also hoffen wir, dass wir daraus einen Vorteil gewinnen können. Jetzt haben wir es selber erlebt. Ja, das sind neue Erfahrungswerte. Wenn wir es jetzt dann schaffen, trotzdem drin zu bleiben, dann ist unser Verein einen großen Schritt weiter.
Schafft es Heidenheim?
Ich persönlich hoffe es, weil das, was in Heidenheim praktiziert wird, was auch dort in der Führung praktiziert wird, ist etwas, was... finde ich, dem deutschen Fußball grundsätzlich gut tut. Es gab ein Zitat von Ihnen, da haben Sie gesagt, Sie haben sehr früh im Leben festgestellt, dass Grenzen hauptsächlich im Kopf existieren. Ja. Sprich, dass man selber in der Lage ist, auch etwas Außergewöhnliches anzugehen und auch etwas Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen. Und ich finde, so wie Heidenheim die Region mitnimmt und so wie Heidenheim agiert, immer zum Trainer hält, mutig eigene Schritte geht, ist es etwas, was der Gesellschaft sehr, sehr gut tun kann. Auch über den Fußball hinaus. Und von daher, ich wünsche niemandem den Abstieg, aber ich hoffe, dass Heidenheim es irgendwie schafft, in der Bundesliga zu bleiben.
Wie stabil hast du den Trainer Frank Schmidt wahrgenommen?
Ich kenne Frank Schmidt noch als Spieler.
Habe ich nicht in guter Erinnerung.
Ja, er ist ganz sicher der hauptverhandliche Überörtliche, was das Sportliche betrifft. Er arbeitet tagtäglich mit den Spielern, er spricht die Sprache der Spieler. Und, was man nicht vergessen darf, wir haben über die Abgänge gesprochen. die Neuzugänge, die kannte ja vorher gar keiner. Die kommen alle aus der zweiten, dritten Liga. Das sind ja Spieler, die herangeführt worden sind an die Bundesliga, aber auch am internationalen Wettbewerb. Und ich glaube schon, dass das ein Riesenschritt ist. Es sind eigentlich zwei Schritte und die mussten alle auf einmal gemacht werden, weil man hat ja auch keine Zeit, nicht zu trainieren, sondern auch die Spiele kommen und da wird keine Rücksicht genommen. Der Gegner nimmt keine Rücksicht und sagt, ach, da sind Spieler gegangen, die Heidenheimer. Nee, dann gibt's eben eine auf die Mütze, wenn sie nicht da sind. Und ich verstehe es ja, das ist so ungewohnt gewesen für den ganzen Verein, nicht nur für die Spieler, das alles so hinzubringen. Und Platz 8 war ja eine Ausnahme, dass der überhaupt doch europäisch gereicht hat, weil wir den 5. Champions-League-Platz gehabt haben. Also viele Dinge kamen da zusammen. Und wie sie das bisher gemacht haben, und ich war häufig auch in der Conference League dabei, sie haben sich wirklich gut verkauft, nur in einem Spiel nicht. Gegen St. Gallen zu Hause, ja. Weil da war man ja eigentlich schon weiter, genau. Und direkt qualifiziert und bekommt dann noch ein Tor und hatte danach noch Chancen. Also mit ein bisschen Glück hätte man nicht nur gegen Leverkusen gestern gewonnen, sondern wäre auch in der Conference League direkt durchmarschiert in die K.O.-Phase.
Es gab in der Saison, habe ich mir sagen lassen, Mara, ein Datum, das war ziemlich wichtig für die Heidenheimer. Welches?
Absolut. Am 2. März, nach dem Gladbach-Spiel, da hat's ordentlich gerappelt, da wurde alles mal auf den Tisch gelegt, aber diese Aussprache hat einiges bereinigt. Der Trainer Frank Schmidt hat gesagt, wenn sie den Klassenerhalt schaffen, ja, dann steht dieses Datum über allen. Und wir haben uns mal gefragt, vielleicht ist es ja eine Tattoo-Idee für Niklas Dorsch. Wir sehen's, er hat ja einige Tattoos an seinem Körper und haben mal nachgefragt, ob da nicht noch Platz frei ist.
Ja, meine ganzen Beine sind noch frei, also viel Platz. Mit Sicherheit, ja, wenn es dazu kommt, dann werde ich mir irgendwas einfallen lassen.
Vielleicht kann Holger Sandwald da gleich nochmal nachhelfen, was er sich einfallen lassen kann. Er ist auf jeden Fall einer der Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Wenn sie so spielen wie gestern gegen Leverkusen, dann sollte es klappen mit dem Klassenerhalt. Aber das Spiel gestern, Leverkusen, das war erst der Auftakt eines intensiven Programms. Da haben wir es eingeblendet. Also es geht los mit den Krachern gegen Frankfurt, Bayern und Stuttgart. Und dann haben wir noch Bochum, Union und Werder.
Torben, wie war es bei dir in der aktiven Karriere? Gab es auch mal so diese eine Aussprache, die alles verändert hat? Und warst du dann derjenige, der das Wort ergriffen hat?
Ja, Eintracht Frankfurt. Nach dem Abstieg mit 60-2-4 bin ich zur Eintracht gewechselt. Und da lief es unter Friedheim mal eine Phase nicht so gut. Und dann haben wir Führungsspieler dann einen Mannschaftsabend initiiert. War Jens Keller mit dabei, Ari van Lent, Markus Weißenberger, Markus Schuhe. Und dann haben wir gesessen und haben Bierchen getrunken oder auch zwei und haben dann aber auch versucht, den Jungs mal zu vermitteln, dass Friedhelm eigentlich auch ein überragender Trainer ist, dass der ein oder andere dann auch schon andere Trainer in seiner Karriere gehabt hat, die ein bisschen mehr wehgetan haben, wie Werner Lorand in meinem Fall zum Beispiel. Und da hat es mal richtig geknallt. Wir haben uns alle und auch die Jungs mit in die Pflicht genommen, was denen vielleicht nicht passt an uns oder wie auch immer. Aber das hat danach wunderbar funktioniert. Sind in dem Jahr aufgestiegen mit der Eintracht wieder. Ich zurück in die zweite Liga zu 60. Das war dann aber eine Vertragskonstellation, die war leider unglücklich. Nee, aber das ist wichtig. Also das ist so ein selbstreinigen Prozess in der Mannschaft zu haben. Lothar, ihr wahrscheinlich früher, gut, in Maximilians, ihr habt ja auch viel gemacht. Das ist sehr, sehr wichtig.
Nein, aber die Aussprachen gab es bei uns auch.
Ich weiß. Das war
beim Klaus Augenthaler zu Hause im Bierkeller. Ja, erst mal 2 Stunden, erst mal ohne Alkohol. Und dann kam der Alkohol dazu, weil dann hat man alles mal rausgelassen, was vielleicht drin war, was man rauslassen wollte. Und das war eben dann der entscheidende Moment. Und natürlich brauchst du dann die Führungsspieler, die sowas organisieren, die aber auch sagen, hey, sagt ihr anderen auch mal, was euch an uns nicht passt. Ja, nicht, dass die dann still sind und nur da sitzen und zuhören, sondern dass jeder im Endeffekt seine Meinung einbringt. Und das hat es bei uns schon häufig gegeben. Und bei uns hat es noch schlimmere Sachen gegeben, nämlich beim Training sind wir Spieler aufeinander losgegangen. Das sind richtig die Funken sind da an den Stollen, hat man gemerkt, dass da Feuer drin ist. Lisa im Training. Rassou. Ja, nein, nicht mit der Watschen von Lisa Rassou, nein, im Training wirklich teilweise absichtlich getreten, weil uns irgendwas nicht gepasst hat, irgendwas hat nicht gestimmt. Und da musste der Trainer keinen mehr heiß machen, wir waren alle selbst heiß, weil wir selbst enttäuscht waren von gewissen Ergebnissen und von gewissen Leistungen.
War denn diese Aussprache jetzt wirklich so wegweisend? Waren Sie auch dabei?
Ja, klar. Also wir machen das alle gemeinsam, weil das ist, glaube ich, ein Teil unseres Erfolges, dass wir es schaffen, dann immer wieder Geschlossenheit hinzubekommen. Und es war tatsächlich so, dass wir bei dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach 0-3, finde ich, da haben wir echt eine unserer schlechtesten Saisonleistungen gebracht und haben überhaupt alles vermissen lassen, was uns normalerweise auszeichnet. Mhm. Da war klar, dann mit dem Absturz praktisch auf Platz 18, es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Es gibt jetzt, wir können uns alles sagen. Was gibt's, was soll jetzt noch schlechter werden?
Also, nichts mehr zu verlieren.
Es gibt einfach nichts mehr zu verlieren. Wenn wir so weitermachen, dann steigen wir ab. Und das kann man dann auch in der Schärfe, in der Deutlichkeit, nachdem wir ja davor im Endeffekt 2-3 Jahre ausschließlich Euphorie hatten. Aufstieg, man wird Meister, wir schaffen den Bundesliga-Klassenerhalt, werden Achter, spielen europäisch. Ja. Das ist dann nicht so einfach, auch mal unangenehme Dinge anzusprechen, weil irgendwo weiß man ja auch, was die Spieler geleistet haben. Aber dann, wenn so ein Punkt kommt, dann kann man auch mal die Dinge schonungslos offen ansprechen, genauso wie es jetzt hier genannt wurde. Und das hat dann auch einen befreienden Charakter, weil allen wurde klar, wir müssen jetzt einfach unsere Art und Weise wiederfinden, was uns auszeichnet. Und seither muss man sagen, die Ergebnisse sind top. Ne?
Also ist auch, das laut auch wenn jetzt geworden?
Nein, das war gar nicht notwendig, weil wir haben, finde ich, tolle Spieler, tolle Charaktere. Aber es geht einfach darum, dass man sich auch Dinge einmal bewusst macht, auch mal aufrüttelt, aus der Komfortzone rauskommt und weiß, was auf dem Spiel steht, was wir jetzt ändern müssen, weil sonst geht es so weiter. Und das war, ja, danach, das war natürlich super wichtig, gleich in Hoffenheim dann ein 1-1, dann haben wir Gott sei Dank Kiel geschlagen, dann kam der Sieg jetzt in Wolfsburg und jetzt gestern die tolle Leistung. Ich finde, der Benedikt Gimba hat es super gesagt, ne? Auch wenn wir jetzt verloren haben, auch wenn es extrem bitter war, aber diese eine letzte Station müssen wir halt auch noch gut wegverteidigen und das war trotzdem noch ein Lerneffekt und hat die Überzeugung jetzt auch gestern, so früh sich's anhörten mag für manchen, nochmal gestärkt, dass wir das aus eigener Kraft schaffen können. Wir sind auf dem Relegationsplatz, den wollen wir mit aller Kraft verteidigen und dann in der Relegation uns durchsetzen und so einfach kann es sein. Also da gehört viel dazu, das weiß ich auch. Aber der Plan steht und dann werden wir alles dafür geben.
Man hat vorher immer gesagt, auch Sie, wenn wir mal in so eine Situation kommen, dann stehen wir zum Trainer, gibt es keine Diskussion. Jetzt ist es auch tatsächlich so gekommen und ja. Sie haben das auch so hinbekommen. Was bedeutet das im Innenverhältnis zum Coach?
Der Frank ist als Spieler zu uns gekommen in der Verbandsliga. Wir sind mit ihm aufgestiegen in der Oberliga. Ja. Ab da hat er dann als Trainer übernommen. Und ich habe das immer wieder betont, ohne Frank Schmidt wären wir gar nie in die Bundesliga gekommen, hätten nie den Klassenhalt geschafft und wären schon gleich gar nicht in den Europapokal gekommen. So, das ist mal die Lebensleistung Frank Schmidt, die für sich steht. Das ist herausragend. Und dass wir immer gesagt haben, wir stehen zum Trainer, ist ja klar aufgrund dieser Entwicklung. Aber ich finde, was wir jetzt haben wir auch den Beweis angetreten, jetzt waren wir mal letzte in der Bundesliga, wir haben es tatsächlich auch gemacht. Weil die meisten Vereine, sind wir mal ganz ehrlich, die sagen das zwar, bloß wenn dann der Wind von vorne kommt, dann fallen sie halt dann doch um. Und wir haben es durchgezogen und ich freue mich wirklich sowas für den Frank und für den ganzen Verein, dass das jetzt aufgehen, weil mir war klar, dass der Frank aus der Phase gestärkt hervorgehen wird. Natürlich hat auch er den Weg suchen müssen, du musst neue Spieler einbauen, ersetzen, du musst neue Erfahrungen sammeln mit der Doppelbelastung etc. Aber als Mensch hat er sich ja gar nie verändert und auch nicht von der Herangehensweise. Aber er hat natürlich jetzt auch nochmal dazugelernt und er wird danach auf einem höheren Level sein und da weiß ich, dass wir als Verein und er als Trainer, wir alle enorm dafür belohnt werden, dass wir dann zu ihm gestanden sind. Und das weiß er mit Sicherheit auch zu schätzen, weil er hat so scherzhaft gesagt neulich, da muss ich wirklich lachen, in andere Vereine wäre schon zweimal entlassen worden. Ja. So hat er es formuliert. Bei uns nicht. Ja.
Geht er bei euch in Ruhestand?
Ja, hoffentlich. Ich wünsche mir das, dass er so lange wie möglich, weil er ist unsere Lebensversicherung.
Klar. Ja, ja.
Gute Aussichten für einen Trainer.
Also, naja, für uns auch.
Wie sehen da Vertragsverhandlungen mit ihm aus?
Ja, eigentlich so, wie es der FC Bayern mit Thomas Müller angekündigt hat. Bloß wir machen es dann auch so. Wir setzen uns zusammen. Ich frage ihn einfach, hast du noch Lust weiterzumachen? Wir wollen Frank und dann...
Gibt er dann die Laufzeit vor oder Sie?
Ich habe ja schon oft gesagt, wir würden uns das ja wünschen, dass er unbefristet verlängert ist. Ich sage, Frank, du wärst der erste Trainer im deutschen Profifußball, der unbefristet einen Vertrag hat. Das wäre doch was, aber der macht es ja nie. Ne? Natürlich... einigt man sich dann drauf auf eine Laufzeit. Und ich hoffe auch, dass das so weitergeht. War bisher immer alles unkompliziert und hoffentlich bleibt es auch so.
Parallele so ein bisschen SC Freiburg, ne? Also auch diese Kontinuität auf dem Trainerstuhl, dann ist eben auch diese Zweifach-Dreifach-Belastung, ja. Hat man bei Freiburg damals ja auch gesehen, war auch mal schwieriger, ging da auch mal wieder runter oder dann eben auch in den Tabellenkeller und so weiter. Aber eben auch an diesen Personalien, an diesen Trainern festzuhalten, wie es bei Volker Finke der Fall war, als ich damals da noch gespielt habe, dann Christian Streich, das finde ich bewundernswert, dass es sowas dann eben in dem Fußballgeschäft noch gibt, dass da tatsächlich dann auch den Worten Taten folgen und da wirklich am Trainer festgehalten wird und der Erfolg sieht man ja dann auch langfristig gibt dir jetzt in dem Fall natürlich auch absolut recht. Also ich finde Frank Schmidt auch herrlichen, tollen Trainer, toller Mensch. Letztes Spiel von Christian Streich war dir auch...
ja, gegen uns.
Genau, da war
also Heimspiel. Heimspiel von
Freiburg. Freiburg, genau. Ja, da war ich viel da. Und auch wie die Mannschaft draußen geblieben ist, gesammelt und Frank da auch noch ganz tolle Worte gefunden hat. Also das ist schon beeindruckend und leider nicht die Normalität im Fußball.
Lothar, das Restprogramm haben wir eben schon angesprochen.
Ja, das ist knackig. Knackig, ja, würde ich auch sagen. Aber
Relegationsplatz realistisch?
Das muss das Ziel sein. Auch da bodenständig. Man hat ja nur noch 4 Punkte nach zu St. Pauli und 5 nach Hoffenheim. Ja, aber man sagt, hey, mit dem Platz, den wir jetzt haben, haben wir eine große Chance, in der Bundesliga zu bleiben. Da haben wir es selbst in der Hand. Aber dafür müssen sie Leistungen bringen wie gestern. Das ist auch richtig. Man hat es gesehen, man kann auch gegen große Namen. Leverkusen hat nicht so gespielt, wie sie spielen können. Aber weil es vielleicht auch Heidenheim nicht zugelassen hat. Und von dieser Seite her, ja, ich habe eine Beziehung zu Heidenheim. Ja, Frank Schmidt ist ja derjenige, der mir auch Heidenheim, sagen wir mal, in meinen Fußballkopf ein bisschen reingebracht hat. Ja, man verfolgt ihn natürlich. Ja, wir kommen aus der gleichen Gegend. Und wie gesagt, die Geschichte von damals, 1994, steckt eben auch bei mir noch im Kopf. Und
für die wenigen, die es nicht wissen, Pokal aus der Bayern und gegen Vestenbergs-Greuth. Und ja. Schmidt war Verteidiger auf der anderen Seite.
Innenverteidiger, knallharte Innenverteidiger, ja. Nee, und natürlich, wenn man so ein bisschen eine persönliche Beziehung hat, drückt man ein bisschen das Däumchen vielleicht mehr. Aber da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Aber Heidenheim hat die Möglichkeiten, natürlich dieses Ziel, das sie in diesem Jahr noch gesteckt haben, zu erreichen.
Kennen Sie eigentlich jeden der so circa 550 Sponsoren persönlich?
Das schaffe ich leider nicht mehr, aber ich kenne ganz viele aus der Anfangszeit. Die kenne ich alle persönlich noch. Ne? Also die allermeisten würde ich sagen ja, weil es ist für unseren Verein natürlich extrem wichtig. Auch die Bilder jetzt erinnern mich wirklich an unseren Verein, die wir jetzt aus Bielefeld gesehen haben. Wir lassen Nähe zu, wir wollen eine persönliche Bindung haben von allen, die irgendwie einen Beitrag leisten, mitzumachen. Aber bei 550, ich glaube, vielleicht sind es jetzt auch schon 600. Ja. Alle persönlich vom Sehen bestimmt, aber ganz viele ja, vor allem die aus der Anfangszeit natürlich.
Aber es ist auf einer breiten Basis. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt Überlegungen, das Stadion zu erweitern. Wie ist da der Stand?
Ich meine, das ist was, was für unseren Verein natürlich eine ganz, ganz wichtige richtungsweise Entscheidung war, dass wir Ende Januar vom Heidenheimer Gemeinderat nach, ich glaube, 7 oder 8 Jahre waren es jetzt gar, Planungsphase, die Änderung des Bebauungsplans bekommen haben für den Stadionausbau, 25.000 Plätze. Das war wirklich, also den Satzungsbeschluss. Das war, wenn wir das schaffen, drin zu bleiben und mit dieser Entscheidung, das haben wir uns vor der Saison vorgenommen, lass uns drin bleiben, lass uns die Entscheidung kommen. Das sind so Schritte, die für unseren Verein, um uns in der Bundesliga oder im deutschen Profifußball weiter zu etablieren, extrem wichtig sind. Die Entscheidung haben wir. Jetzt fehlt uns noch der Klassenhalt. Dann wäre wirklich alles perfekt.
Hängt das unmittelbar miteinander zusammen oder nur mittelbar?
Nein, wir sehen das so, dass wir uns ganz unabhängig, ob wir erste oder zweite Liga spielen, natürlich immer in allen Bereichen weiterentwickeln müssen. Sportlich, aber auch infrastrukturell. Schlauer Mensch hat mir mal gesagt, nicht nur in Beine investieren, auch in Steine. Heißt Infrastruktur, Stadion, Trainingsplätze und all das, Parkplätze, Parkhäuser, Busshuttle, alles, was da dazugehört. Das wollen wir in Etappen angehen, logischerweise. Das ist auch wichtig für unseren Verein. Wir spielen im kleinsten Stadion in der Bundesliga. Wir hätten schon lange 15.000. Es wären dann 25.000, dann wären wir an der Stelle auch wettbewerbsfähig. Das sind Dinge, die kommen müssen und an denen arbeiten wir sehr hart.
Das heißt aber, das klingt so, als wollten Sie sich zumindest in einer der ersten beiden Profiligen dauerhaft etablieren. Als Verein im deutschen oder als Adresse im deutschen Profifußball.
Ja, weil der Torben das gerade gesagt hat, Freiburg ist an der Stelle, muss man sagen, auch andere Vereine, Mainz 05, finde ich, hat auch super gemacht. Das sind die Vorbildvereine. Ne? Es kann auch mal runtergehen wieder zwischendurch, aber dann muss man halt gesund runtergehen, muss man wieder eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben. Wir haben immer einen Plan B, deshalb. Wir sehen jetzt keinen festen Platz für uns in der ersten Fußball-Bundesliga. Das wäre vermessen, wenn man die Vereine
nimmt. Aber unter den ersten 36?
Ja, das denke ich schon, dass wir schon so weit sind. Und wenn wir da kontinuierlich dran weiterarbeiten, die zweite Liga mit all den Traditionsvereinen, die da drin spielen, also die wollen ja alle hoch. Das wär, wie gesagt, das wäre vermessen, dass wir sagen, da gehören wir schon zu den ersten 18 dazu. Aber wenn wir so kontinuierlich weiterarbeiten und bei uns bleiben, unsere DNA entwickeln, das war wichtig jetzt, dass unsere Mannschaft das geschafft hat. Und da werden wir auch so weitermachen. Dann glaube ich schon, dass wir uns da in der ersten, zweiten Bundesliga weiter als feste Größe etablieren können.
Abschließend, wir haben eben über den Trainer gesprochen. Wie ist es bei Ihnen? Sie sind ja jetzt schon über 30 Jahre dabei. Was wäre jetzt, wenn Schalke meinetwegen auf die Idee gekommen wäre, wir sprechen mal den Holger Sandwald an. Würden Sie sich sowas anhören oder sagen Sie einmal Heidenheim, immer Heidenheim?
Ich habe wirklich gerade gedacht, als er mir gesagt hat, es wird mich nicht interessieren oder ich habe meine Aufgabe gefunden, so ist bei mir wirklich. Ich habe in der Landesliga als Abteilungsleiter angefangen, Landesliga.
Selber noch gespielt, oder?
Da habe ich gespielt und ich habe eigentlich nur das erstmal gemacht, dass es weitergeht. Und dann haben wir uns das Ziel Oberliga gesetzt, später dann das Ziel zweite Bundesliga. Irgendwann haben wir gesagt, boah, vielleicht mal Bundesliga. Und wenn man natürlich das so mitgestalten, prägen durfte, ich kenne ja wirklich alle im Verein persönlich und wir haben das gemeinsam als große Gemeinschaftsleistung, wirklich mit ganz, ganz vielen Leuten, die da mitgewirkt haben, das gemacht. Mich interessiert kein anderer Verein, weil das ist natürlich ein Teil vom eigenen Leben geworden und das beseelt mich. Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass das nicht mehr das ist, was mich reizt. Und wenn die Leute mich nicht mehr wollen würden, dann wäre es das für mich auch im Fußball. Also andere Aufgabe sehe ich nicht.
Das soll doch mal einer sagen, es gibt keine Romantik mehr im Profifußball.
Herrlich.
Ist also, schön zu hören.
Ich werde hier gerade zum heimlichen Heidenheim-Fan. Da ist bald mein Besuch fällig. Ja.
Du bist herzlich eingeladen, kannst dir das selber beischauen.
Den Imbiss gibt es ja auch noch. Den gibt es ja auch
im Kiosk gibt es natürlich, weil wir wollen nie vergessen, wo wir herkommen, unsere Wurzeln. Gestern Abend, wir verlieren 1-0 in der Nachspielzeit gegen Leverkusen. Und dann ist da Party. Ich weiß nicht, 400, 500, 600 Leute, die stehen bis nachts irgendwann und haben eine Riesenstimmung gehabt. Und das ist halt
die Kraft. Auch bei minus 10 Grad
dort. Ja, genau, du hast da nett gegen St. Gallen. Obwohl wir da ja praktisch uns das Achtelfinale verspielt haben. Also das ist schon toll, wie unsere Fans auch den Verein leben, wie die das mitgehen, wie die jetzt auch zur Mannschaft stehen. Da gibt es keine Pfiffe, auch keine Trainerdiskussion. All die Dinge, wir sind da schon noch eine Ausnahme und da kämpfen wir drum, dass es auch so bleibt.
Emotional ist es auch bei dem Club, über den wir jetzt sprechen. Da gibt es allerdings die ganze Begleiterscheinung des Profifußballs, auch mal ein Trainerwechsel. Im Moment sieht aus, Borussia Dortmund, als wäre dieser Trainerwechsel erfolgreich. Denn Niko Kovac und sein BVB siegten gestern in Freiburg mit 4:1. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Borussia Dortmund und zunächst auch über jemanden, nämlich Mats Hummels, der lange bei diesem Verein gespielt hat, der ihn geprägt hat, der jetzt auch seinen Abschied angekündigt hat. Im Gegensatz zu Thomas Müller hat man aber den Eindruck, er hat es komplett aus eigenen Stücken und freiwillig gemacht. Was geht dem deutschen Fußball durch den Abgang oder durch das Karriereende von Hummels verloren?
Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, Mats Hummels konnte auch ganz in Ruhe sagen, dass er seine Karriere beenden möchte. Da gibt es keinen Widerspruch vom AS Rom, weil ich glaube, die sind auch relativ froh, wenn sich das Thema erledigt hat.
Da war die vergleichbare Situation eher im Jahr davor, dann
ganz
in Dortmund.
Genau. Mats Hummels hat für den deutschen Fußball unheimlich viel gemacht, getan und ist Weltmeister geworden, hat für den BVB, für Bayern tolle Spiele absolviert. Sein Karriereende gerät jetzt natürlich so ein bisschen in den Hintergrund aufgrund der Vorfälle von Thomas Müller. Und ich hoffe, dass Borussia Dortmund dann sagen wird, okay, wir können uns vorstellen als Verein, dem ich irgendwo Mats Hummels so ein bisschen zurechne, dass es da nochmal ein würdiges Abschiedsspiel für ihn dann vielleicht auch gibt.
Ein stiller Held, hat Jogi Löw gesagt. Ganz so still habe ich Hummels ehrlich gesagt nie wahrgenommen. Auch bei ihm muss man sagen, wenn man mit ihm Interviews geführt hat, wenn er sich generell geäußert hat, war das immer beispielhaft substanziell.
Absolut. Also er hat sich auch gerne, finde ich, so ein bisschen in Szene gebracht. Also sieht sich, glaube ich, ja auch ein bisschen als klügerer, smarter Kopf, untermauert das dann mit seinen Aussagen. Und ich glaube, dass da jemand dem deutschen Fußball auf der einen Seite als Spieler verloren geht und andererseits dann irgendwo vielleicht als Sportdirektor oder vielleicht auch als Trainer dann erhalten bleibt und da eine Verstärkung sein kann.
Ja, denn ist nichts hinzuzufügen. Also finde ich perfekt dargestellt. Er war natürlich manchmal auch ein bisschen unangenehm, bisschen nervig auch in der Kabine oder sicherlich dann auch manchmal medial, aber das Einzige, was du richtig sagst, finde ich, ist halt dieser Zeitpunkt, ne, dass es jetzt so ein bisschen untergeht. Ich habe es dann auch tatsächlich dann nebenbei am Wochenende jetzt gehört und erfahren, habe ich mir gesagt, ja, Mensch, schöne Karriere, Weltmeister, tolle Spiele von ihm gesehen, aber ist dann halt so. Also das hat mich tatsächlich anders angefasst als jetzt, wie gesagt, das Ende von Thomas Müller beim FC Bayern München. Herausragende Karriere, aber ja, irgendwann ist die Zeit zu Ende, vorbei. Und wie gesagt, wenn der Verein gar nicht auf die Idee kommt, mit ihm zu verlängern, es gab ja eher dann auch schon Gerüchte, dass es da eben im Sommer auseinandergeht, dann ja, war es eine tolle Karriere, aber geht ein bisschen unter leider.
Wie siehst du das? Wie ist dein Draht zu Hummels? Kennt ihr euch?
Wir leben in München sehr nah zusammen. Ja, man sieht sich so ab und zu, wie wenn in München ist, das ist richtig. Und ja, Mats, tolle Karriere auch. Und ich verstehe es, dass natürlich jetzt Thomas Müller ein bisschen anders dasteht wie Mats. Aber vielleicht will ja gar keiner. Warum soll Mats Hummels jetzt sagen, hey, ich stehe weniger in der Zeitung, dass ich meine Karriere vorbei ist als Thomas Müller. Die Karriere ist noch nicht vorbei, er hat noch 2 Monate, ist aber schon seit 9 Monaten außerhalb Deutschlands. Also er wird nicht mehr so wahrgenommen. Der Name, ja, ganz groß. Einer der größten Innenverteidiger der letzten 20 Jahre, ganz sicher im deutschen Fußball. Seine Leistungen eigentlich immer gebracht, auch wenn wir ihn schon mal und auch ich so ein bisschen abgeschrieben haben aufgrund seiner Geschwindigkeit. Dann war er wieder da im Champions-League-Spiel und hat ihm Dortmunder Abwehr zusammengehalten. Auch da hat er dann Charakter gezeigt und Rom war ganz sicher keine einfache Zeit für ihn. Musste den dritten Trainer haben, der ihn dann von Anfang an mal spielen hat lassen und hat dann unglückliche Aktionen gehabt in seinem ersten Spiel ein Eigentor in Florenz, dann eine rote Karte im Spiel Spiel gegen Atletico Bilbao, bei einer Aktion, die dann die Roma jetzt in der Europa League zum Ausscheiden gebracht hat. Und das war natürlich dann ja nicht das, was Thomas Müller hier gehabt hat, nämlich ständig im Mittelpunkt zu stehen, ständig ja, im deutschen Fernsehen, in der deutschen Medienwelt, ja, mit Schlagzeilen überhäuft worden. Mats war weg. Rom, ja, hat er seine Schlagzeilen gehabt. Hier hat er dann ja seine Schlagzeilen bekommen, mal positiv, mal negativ, je nach Resultaten, je nach Situation bei AS Rom. Und deswegen ist natürlich ganz klar, dass über Thomas mehr berichtet wird. Aber trotz alledem, auch Mats hat Hervorragendes geleistet, national und international für den deutschen Fußball.
Ist er aus deiner Sicht ein Trainer in Spe, ein Manager in Spe?
Ja, auf jeden Fall, ja. Das hat man gerade schon gehört.
Eher was? Eher Trainer oder eher im Management?
Ich könnte mir beides vorstellen, aber wenn ich jetzt mich für eine Antwort entscheiden müsste, würde ich sagen eher im Management.
Okay.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, so wie man ihn kennt. Ne? Schlauer Kopf, der hat Ahnung vom Fußball, ist Weltmeister, ne? Einer von den großen deutschen Spielern. Kann ich mir wirklich gut vorstellen bei ihm, ja.
Es wird auch interessant sein, wen von den 2014er Weltmeistern wir überhaupt noch mal als Trainer wiedersehen. Klose, ja, der macht's erfolgreich. Aber wer von den anderen Jungs, Lahm, Schweinsteiger, Hummels beispielsweise, Manuel Neuer, tut sich diese Trainerausbildung an und stellt sich dann noch Tag für Tag auf den Platz, um sein Wissen dann weiterzugeben. Da bin ich echt mal gespannt drauf, wie sich das entwickelt.
Mustafi?
Ich kann mir vorstellen, dass die alle eher so ein bisschen in den Bereich Sportdirektor gehen wollen, Management, ja.
Ich glaube, Mustafi will Trainer werden, ne? Aber es klingt jetzt so, als hättest du so eine Grundskepsis, ob sich solche Größen sozusagen diesen ganzen Zwängen, dem ganzen Druck aussetzen wollen?
Absolut. Also ich sehe ja auch im Fußball, wie die Gehälter gestiegen sind in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass der eine oder andere, will jetzt keinem Unrecht tun, deswegen will ich da keinen zitieren, aber dass es da ja auch Äußerungen gab im Sinne von, ich möchte jetzt nicht unbedingt jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehen. Ich glaube, Philipp Lahm hat es mal so in der Art gesagt und kann das auch nachvollziehen. Also die Frage wird halt sein, wer werden dann die deutschen großen Trainer werden? Wenn wir jetzt über Mats Hummels sprechen, kann ich mir vorstellen, dass er eher in den Sportdirektoren, Sportvorstandbereich gehen möchte, ja.
Ja, also es wäre sicherlich im Grunde genommen eine Aufgabe des deutschen Fußballs, also solche Größen in irgendeiner Form auch einzubinden, ne? Also in welcher Form.
Du musst das halt attraktiv gestalten.
Klar, ja. 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 Also ich zum Beispiel könnte mir Hummels, wenn ich seine analytischen Fähigkeiten mir vor Augen führe, ihn auch fantastisch als Trainer vorstellen. Aber das wird er selber für sich rausfinden im Laufe der Zeit. Wir haben jetzt herausgefunden, gestern alle miteinander, dass Borussia Dortmund mit Dreierkette besser agiert als vorher. Niko Kovac scheint da einen ganz entscheidenden taktischen Kniff gelandet zu haben. Frank Buschmann.
Karim Adeyemi und Borussia Dortmund melden sich zurück im Kampf um die internationalen Plätze in der Fußball-Bundesliga. Adeyemi mit starker Vorstellung und der Dortmunder Führung in der 34. Minute. Freiburgs Keeper Müller sah da nicht wirklich gut aus, beim 0:2 ebenfalls nicht. Da konnte aber nichts zu, denn der Ball von Schuko Emeka war ekelig abgefälscht. Dann wieder Schuko Emeka mit dem Ball auf Brandt, der mit dem Querleger auf den eingewechselten Guirassy. Und es stand 3:0 für Dortmund in Freiburg. Das war immer noch nicht alles, denn Gittens, wie Guirassy eingewechselt, trifft in der 78. zum 4:0 für die Gäste. Das war ein wenig hoch und das konnte Freiburg noch ein wenig korrigieren. Eggestein zum Endstand von 1:4.
Wir sind deutlich stabiler, wir kriegen, glaube ich, in der Rückserie kaum nicht mal ein Gegentor pro Spiel und Statistiken werden besser, aber wir sind auch kompakter, wir stehen gut, wir verteidigen gemeinsam, wir haben eine höhere Intensität in unserem Spiel und das alles sind Komponenten, die dazu beitragen, dass wir dann auch wieder Spiele gewinnen und das haben wir uns hart erarbeitet, aber ehrlich gesagt, Tabellensituation Platz 8 ist noch weit von dem entfernt, was unser Anspruch ist und damit gilt die Marschroute einfach wie bisher, weitermachen, Spiele gewinnen, von Spiel zu Spiel denken. Und jetzt freuen wir uns auf Barcelona.
Ja, aber es sieht so aus, als käme der BVB endlich aus seiner Sicht in den Lauf. Mara, was glaubt das Netz? Was ist noch drin?
Schafft es der BVB doch noch in die Champions League? Das war unsere Frage via Instagram. 29% sagen ja, 71% sagen nein. Also da überwiegt die Skepsis. Aber was auffällt, sind die aktuell positiven Kommentare in Niko Kovac. Ich glaube, wir haben Kovac alle unterschätzt. In nur 2 Monaten hat Niko Kovac der Mannschaft Stabilität verliehen und die Leistung eines jeden einzelnen Spielers erheblich steigern können.
Unterschreibst du das, Tom?
Ja, er hat jetzt Zeit. Er hat ja übernommen, wo er direkt gleich englische Wochen hatte, überhaupt keinen großen Impact auf die Mannschaft geben konnte. Da wurde trainiert, gespielt, regeneriert, so und dann gar nicht die Möglichkeit gehabt, dann auch seine eigenen Ideen damit einzubringen. Dass sie körperlich fitter wirken, das sieht man, das war mir auch klar mit Niko Kovac als Trainer. Ich kenne ihn auch aus der Bayern-Zeit und die Art und Weise, wie er dort hat trainieren lassen.
Obwohl es ja immer heißt, während der Saison ist es schwierig, Fitness sozusagen aufzubauen.
Ja, aber Reize kannst du da setzen und das hat er gemacht. Die Frage ist, sind sie jetzt, weil das ist halt nach wie vor noch Borussia Dortmund und da tue ich mich so ein bisschen schwer mit dem Glauben, dass sie jetzt eben so komplett in Fahrt kommen, dass sie sich dann direkt für die Champions League qualifizieren. Es kommt jetzt schweres Spiel in der Champions League und deswegen so komplett stabil sehe ich sie nicht und deswegen wage ich auch diese These so ein bisschen anzuzweifeln, dass Borussia Dortmund da sich noch direkt qualifiziert.
Sie haben Möglichkeiten, ja. Mannschaft ist jetzt kompakter, ja, glaubt auch mehr an sich, aber was mich ein bisschen stört, ist die zwei Auswärtsspiele in Leverkusen und bei Bayern München. Da gehen sie mal nicht unbedingt als Favorit ins Spiel, haben natürlich ähnlich wie Bayern München auch diese englischen Wochen. Und deswegen sind nicht mehr so viele Spiele und sie müssen ja doch noch einige Mannschaften überspringen und noch Punkte aufholen. Und zwar mehrere Punkte, ich glaube 6 oder 7 sind es noch. Von dieser Seite ist es Herkules-Aufgabe. Ich glaube nicht ganz dran. Ich glaube eher an die Europa League, dass sie da noch, weil die Mannschaften davor nehmen sich ja gegenseitig auch die Punkte. Deswegen Europa League traue ich ihnen zu. Champions League aufgrund der 2 schweren Auswärtsspiele in Leverkusen und bei Bayern München nein.
Und in der Champions League, Didi Hamann, dein Kollege als Sky-Experte, setzt ja auf den BVB gegen Barcelona.
Ja, du auch? Didi hat Ahnung. Die Chancen sind da, aber ich würde sagen, auch da ist Barcelona der Favorit, auch wenn sie sich gestern nicht mit Ruhm bekleckert haben. Aber das haben andere Mannschaften auch nicht unbedingt. Barcelona spielt eine fantastische Saison, hat aber Probleme in der Defensive. In der Offensive sind sie saustark. Wenn die Dortmunder Abwehr das in den Griff bekommt, ist Dortmund gerade im Champions-League-Spielen über sich in den letzten 1,5 Jahren hinausgewachsen. Und deswegen sehe ich Dortmund nicht chancenlos gegen Hansi Flick und seinen FC Barcelona.
Sind solche Spiele für Sie Pflicht?
Ja, klar. Und ich wollte gerade noch ergänzen. Ich finde, der BVB hat jetzt natürlich gegen Barcelona die riesengroße Chance, eine schwere Bundesliga-Saison, so wie sie gelaufen ist, total vergessen zu machen. Wenn die sich jetzt durchsetzen gegen Barcelona, dann war es trotzdem eine fantastische Runde und mit allen Möglichkeiten dann auch dort noch um den größten Titel überhaupt zu spielen. Deshalb glaube ich auch, mit dem BVB in der Champions League ist zu rechnen. Ich würde auch die Bundesliga, die direkte Quali für Champions League-Platz nicht abschreiben. Mainz, Gladbach sind da momentan von den Punkten her dran. Klar sind einige Mannschaften davor, aber ich glaube, die haben Blut geleckt und die haben schon eine gute Mannschaft. Also ich wünsche es auch, wie ich den Bayern das wünsche, auch dem BVB, dass sie den deutschen Fußball da weiterbringen. Würde mich sehr freuen.
Ja, würde uns alle freuen, ist doch gar keine Frage. Und jetzt freuen wir uns, dass Yannick und Mirko im Set sind und frische Eindrücke aus der Bundesliga dabei haben. Welche?
Ja, bevor es dann international zu Werke geht diese Woche, ist ja noch ein Spiel aus dem 28. Spieltag zu spielen. Vom 28. Spieltag an der Alten Försterei Union Berlin gegen Wolfsburg. Wir können verraten, es gab kein 0-0. Ist es ein Tor gefallen, Mirko? Und was hast du noch beobachtet?
Es gab durchaus diskussionswürdige Szenen in der Partie.
Mal wieder. Also XXL-Highlights gleich im Anschluss an Sky 90. Union Berlin gegen VfB Wolfsburg mit einem versprochenen Tor. Und das letzte Wort, Patrick, gehört wie immer dir.
So muss es sein, so kenne ich das. Ich gebe es aber weiter, ganz kurz. Bayern gegen Inter, eben bei Tom klang Skepsis an, über die gesamte Runde gesehen.
Bayern kommt weiter.
Dortmund?
Scheidet leider aus.
Bayern 50, kommt 50, weiter?
Ja.
Und Dortmund geht als Außenseiter in die Runde.
Beide kommen weiter, bin ich überzeugt. Oh.
Dann kommt nur Dortmund weiter. Ich kann ja jetzt nicht sagen, Bayern kommt weiter. Ich würde es mir natürlich
wünschen. Hoffen, gesagt, aber, ja. Wollen wir mal hoffen, dass sich der Bayern-Experte irrt aus Münchner.
Ich hoffe es.
Passiert zwar selten, aber auch bei Ihnen kann mal ein Irrtum verziehen werden. Ja. Gerade aus Bayerns Sicht.
Gut, so ist das.
Also, einmal Löwe, immer Löwe. Ja.
Nein, das machen wir gar nicht. Gut, also dann gehen wir dementsprechend mit guter Laune in diesen Abend und weiter durch diesen Abend gleich. Die XXL-Highlights. Dankeschön an die muntere Runde. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie hier bei uns im Programm. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss und auf Wiedersehen.